Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Mich hat es immer früher, also bis heute eigentlich auch genervt, dass da immer so stand, oh, wir hätten das einfach. Piep, 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 piep. Der Safe ist offen. Oder wir sind drin. Und man denkt sich so, what the fuck?
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Also das einfach ein Passwort zu knacken, eine absolut nicht triviale Arbeit ist. Also sofern es ein gutes Passwort ist und so weiter und so fort.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
Ja. So, hallo. Ja, genau, mach mal Geräusche, dass wir so einen kleinen Soundcheck haben.
So Geräusche, so 1, 2, 3, 4, Test, Test, Test.
Genau, ja,
das ist okay. Alpha Tango Foxtrott.
Wie kommt, ist das ein das typischer Funk, Soundcheck?
Nein, das Funker-Alphabet, keine Ahnung. Nein, ist kein.
Das Funker-Alphabet?
Ja, das ist immer so Alpha, Beta, C, weiß ich nicht mehr. Und dann fängt es auch schon mit irgendwelchen Städten an und ja.
Das ist Elmar Bürger. Er ist Schauspieler, Hörbuch- und Hörspielsprecher. Er absolvierte sein Studium an der Schauspielschule Charlottenburg in Berlin und bekam direkt danach Engagements an diversen Theatern, unter anderem am Theaterschloss Masbach, wo er dann auch eine Weile lebte. Seit 2013 liest er für verschiedene Verlage Hörbücher ein oder spricht in Hörspielen mit. Als Regieassistent für die Audible-Cyber-Hörspielserie Glashaus war er mit seinem nerdigen Wissen in Sachen Internetsicherheit und Datenschutz genau an der richtigen Stelle und konnte zum ersten Mal seinen Kollegen bei der Studioarbeit zuschauen. Und letztes Jahr übernahm Elmar dann sogar die Regie für das Riesenhörspielprojekt Julian, der dritte Teil der Warringham-Saga von Rebecca Gablé. Dass Elmar für seinen Beruf Feuer und Flamme ist, merkt man ihm an. Er ist dankbar, genau da zu sein, wo er praktisch schon immer sein wollte. Schließlich wusste er schon mit circa 15 Jahren, dass er Schauspieler werden will. Aber nicht auf der Bühne oder vor der Kamera. Nein, Kassettenkind Elmar wollte eigentlich nur eins: Hörbücher lesen.
Ich kenne das nur von Cabin Pressure, von dieser britischen Radio-Comedy, wo die machen die Golf Tango Romeo Tango India.
Genau, und daher kommt das wohl. Und es gibt ein ziviles und ein militärisches. Das weiß ich. Und das, was, also das, ja, keine Ahnung warum, es gibt wohl zwei.
Okay.
Ich hoffe, ich erzähle jetzt gar nicht.
Und warum nimmt man Quatsch nicht einfach dafür dieses Ida, Nordpol, Emil, Anton sowieso?
Jetzt überleg mal, ob das im Englischen so gut funktioniert.
Nein, ich meine als Funkeralphabet.
Ja, weil es ist ja international. Also wird es vom Englischen abgeleitet sein.
Ich habe das anscheinend gar nicht verstanden gerade.
Aber Cabin Pressure, um darauf zurückzukommen.
Ja.
Liebe Hörspiele, ich liebe Sitcoms.
Ja.
Ich kann es einfach nicht hören, weil ich es nirgendwo finde und man kann es nur irgendwie bei Amazon als komplette Staffel kaufen für, schieß mich tot, es war auf jeden Fall sehr teuer.
Und das ist nicht Audible.
Das gibt's bei Audible?
Ich habe das über Audible angehört.
Aha, okay, vielleicht bin ich einfach zu dämlich und muss nochmal gucken.
Ich weiß nicht, ob sie es aber da mittlerweile rausgenommen haben.
Ja, da muss ich mal schauen, weil auf jeden Fall da.
Ja, die CD-Sachen sind recht, aber es ist eine geile, aber du hast es angehört mal irgendwann.
Nein, ich weiß nur, dass es existiert und dachte so, eine Hörspiel-Sitcom?
Ja.
Ich liebe
und John Finnemore ist auch wirklich, also der schreibt sehr klassisch, aber es funktioniert sehr gut. Er spielt auch immer irgendwie selber
ich
mit.
Ich mag das. Ich liebe auch alle alten Screwball-Komödien und alle 80er-Jahres-Sitcoms. Ist alles, ich bin da vielleicht so ein bisschen, naja, manchmal so ein Humor, der vielleicht unter der Tür drunter durchpasst. Aber wenn es gut gemacht ist, wenn das Timing stimmt, wenn die Leute... Das ist ja, da sind ja immer tolle Leute dabei normalerweise bei guten Sitcoms.
Ja, bei dem ist es ja, Benedict Cumberbatch ja zum Beispiel auch dabei und so, der durchaus auch live den Spaß kann.
Deutschen haben es mit den Sitcoms nicht. Also es gab, was ich wirklich sehr, sehr gerne mochte, war Mein Leben und ich.
Hilf mir.
Wolke Hegenbart.
Ach, dieses Tagebuch-Dings am Anfang. Ja.
Und ich, die ersten zwei Staffeln waren wirklich ganz, ganz großartig.
Hatte absolute Faszination
gehabt. Und dann driftete es so ein bisschen, also auf jeden Fall die letzte Staffel hätten sie sich schenken können. So, das ist genau wie mit Türkisch für Anfänger.
Ja.
Ganz, ganz großartig. Die ersten Staffeln auf jeden Fall überragend. Man denkt so, wow, jetzt kommt was. Und dann frühstücken sie das so hinten raus ab, wo man so denkt, warum? Ja. Warum, liebe ARD, warum macht ihr das? Warum tut ihr uns das an? Warum sitzt ihr da nicht einfach noch ein paar mehr Autoren hin und schreibt das ordentlich zu Ende? Es war irgendwie so ein bisschen.
Das ich hatte fand das ich sehr bei Berlin so ein bisschen, aber da wollten ja die Schauspieler nicht mehr, deswegen mussten sie so schnell das aufhören. Berlin habe ich sehr gern gesehen und die vierte Staffel war leider so eng gedrückt, dass man. Das war sehr schade, dass es so ausgegangen ist. Du hast aber ein Getränk mitgebracht. Damit sollten wir eigentlich anfangen.
Du hast mir ein Getränk mitgebracht.
Also, du hast ja einen Getränkewunsch mitgebracht und ich habe versucht, diesen Wunsch zu entsprechen.
Du hast ihn, soweit ich das jetzt hier sehen kann, perfekt erfüllt.
Willst du das auspacken und sagen, was das ist? Und vor allem, das Knistern ist super geil immer, weil das einfach viel zu laut ist.
Das ist ja ganz spannend.
Was könnte das sein?
Was ist das zur Hölle nochmal? Ist ja, eigentlich muss ich sagen, ich finde es scheiße. Aber es ist nochmal ein Plastik in eigenem.
Ja, es gab es leider nur so.
Ich weiß. Es ist ein Wodka und noch dazu ein Grasowka, ein polnischer Wodka, der mit einem Gras, mit einem Büffelgras aromatisiert ist.
Aber hat das Büffelgras, ehrlich gesagt, was mit diesem Büffel zu tun? Weißt du das?
Ich tippe mal, dass es die heute nicht mehr gibt, aber hier steht.
Bison, der gibt's doch noch.
Europäischer
Bison. Also, aber das Gras hat.
Ja, egal. Ich tippe, dass es ein Bison-Grashalm ist. Ja. So heißt das Gras, weil die das fressen.
Also, ja, okay. Du hast dazu Mate dir gewünscht.
Genau.
Und hast gesagt, ich darf ausnahmsweise nicht die Clubmate trinken, wenn ich das nicht will.
Weil ich weiß, dass du die Mio Mio Mate lieber magst.
Genau.
Deshalb trinke ich aber die Clubmate. Jetzt haben wir, glaube ich, auch genug Schleichwerbung.
Was ich aber dachte, wir müssen machen ja eben keine Werbung, weil wir nennen noch mehr. Ich habe mir gedacht, wir könnten heute einmal eine Verkostung machen mit verschiedenen Maten.
Wir haben ja eine Mate, die einen unfassbar cleveren Namen Mate hat.
Genau. Und dann noch die Fritz-Mate.
Die Fritz-Mate, ja, so. Die kenne ich auch. So, jetzt haben wir hier vier Maten.
Ich habe die noch nie getrunken, die Fritz-Mate.
Ich kenne die.
Die ist meine Lieblingsmate. Und deswegen dachte ich, vielleicht schmeckt das immer unterschiedlich.
Ja, ja.
Die kennst du noch gar nicht?
Nee, die kenne ich noch nicht.
Die hat ein bisschen mehr Koffein drin.
Das ist doch super. Das hat jetzt niemand aufgedreht.
Überhaupt nicht. So, dann mach doch deine Mische. Willst du einen Strohhalm dazu?
Nee, komm.
Nee?
Wegen Plastik? Ja, du hast recht. Komm,
ich weiß es nicht, aber ich habe ja nicht mal Eis da, weil das Eis leer war.
Ich nehme jetzt einfach den Streich und sage, es ist nicht okay mit den Strohhalmen.
Es ist ja so ein wiederverwertbar.
Ja.
Ich weiß nicht. Du nimmst auch grün. Lieblingsfarbe?
Nee, eigentlich habe ich jetzt gar nicht hingeguckt. Lieblingsfarbe wäre tatsächlich blau.
Willst du blau haben, dann nehme ich das grüne. Das ist nicht meine Lieblingsfarbe.
Komm, dann machen wir das doch so rum. Das ist von meiner Freundin.
Und ich bin deiner Mischung ausgeliefert.
Du bist meine Mischung. Jetzt, oh Gott, jetzt packt er hier den Wodka aus und sonst was. Ich vertrag nichts und ich trinke auch gar nicht so häufig. Aber komischerweise, das vertrage ich sehr gut. Und es schmeckt mir sehr gut.
Hast du das mal mit Gin gemacht? Also Mate Gin?
Ja.
Und?
Man mag mich engstirnig nennen, aber das ist irgendwie.
Das ist schon zu abgespaced.
Das ist zu abgespaced. Irgendjemand hat mir auch neulich Whisky mit Ginger Ale angedreht und ich dachte, ja, lass uns das. Nein, nie wieder.
Auch. Klingt nicht so geil.
Du willst auch Mate?
Ja, das kenne ich zwar schon, aber wir sollten das zusammen probieren, damit wir das dann bewerten können, was am Ende das Beste ist.
Was ist das? Das klingt bestimmt total schön. Das ist ja immer so ein geiles Geräusch. Dann kannst du mir noch mal so ein bisschen näher. Mag das total gerne.
Sehr gut.
Probieren wir das. Und wenn wir das noch dreimal gemacht haben, dann.
Schmeckt der letzte am besten. Das ist immer so.
Prost.
Jetzt.
Ja. Ich habe übrigens noch mal ein bisschen verdünnen, oder?
Ich finde es okay, aber.
Du findest okay.
Ja.
Aha, du bist in Übung.
Tatsächlich. Gerade eben. Ich komme aus dem Urlaub.
Halbwegs. Ah, sehr schön.
Deswegen. Kann es passieren, dass ich da geübt habe?
Das ist okay.
Aber dein Urlaub ist auch nicht so lang her.
Was sagtest du?
Dein Urlaub ist auch nicht so
lange her. Nein, mein Urlaub ist nicht so lange her und jetzt habe ich gerade keinen Urlaub, aber ein bisschen frei, das ist auch schön.
Gewollt keine Jobs angenommen oder einfach ergibt sich
so eine Zeit? Es hat sich tatsächlich gerade so ergeben und ich bin nicht böse drum und ich musste gerade, toi toi toi, ich bin sehr dankbar dafür, nicht an jeder Tür kratzen, um jetzt unbedingt noch da was reinzukriegen und habe dann gesagt, so mache ich jetzt auch, meine Freundin hat auch gerade frei. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt ein paar Tage Urlaub in Berlin. Das ist auch schön. Muss man sich immer schöne Sachen vornehmen, die man sonst nie macht, weil man durch diese große, tolle Stadt läuft und immer irgendwas anderes zu tun hat.
Was sind denn die Sachen, die man sonst nicht macht?
Also wir zum Beispiel waren im Little Big City. Etwas, was ich, das ist direkt am Alexanderplatz, diese Mini-Welt so.
Was irgendwie auch zu dieser Gruppe, Merlin-Gruppe,
genau, zur Merlin-Gruppe, die auch das Dungeon haben und so, genau.
Ja, okay.
Und das macht man einfach nicht. Dann wollen wir irgendwann mal, weil da muss man ja normalerweise dann auch arbeiten, wollen wir irgendwann mal so ein Frühstückskino machen und einen, genau, noch vielleicht einen Klettergarten oder sowas.
Ja, cool.
Ja.
Ja, also tatsächlich, Klettergarten steht bei mir auch schon ungefähr, seitdem ich in Moabit wohne. Das ist seit 4 Jahren auf der Liste, dass ich da einfach mal nach Jungfernheide oder so fahre und das mache. Und das
Wisst ihr?
passiert nie.
Man macht es nicht. Man muss sich es
Nein.
dann aktiv vornehmen, genauso wie man sich aktiv vornimmt, in den Urlaub zu fahren.
Ja, obwohl das manchmal auch spontan passiert, aber ja.
Ja, jeder, wie er das mag.
Ich hatte halt seit langem mal wieder einen geplanten. Also
Ja.
normalerweise haben wir so Kurztrips gemacht, irgendwie übers Wochenende und so. Das passiert halt wirklich relativ kurzfristig. So, Kopenhagen kommt, machen wir in 2 Wochen oder so. Aber jetzt waren es 3 Wochen. Da plant man doch mal vorher.
Wo wart ihr denn?
Wir waren in Georgien.
Das ist ja abgefahren.
Also, wir sind sind in Frankfurt los, weil wir erst noch
Ja.
im Saarland fahren, Leute besuchen da. Und dann sind wir über Budapest nach Baku. Oder ich sage, die Leute Baku, aber ich sage Baku, weil das die Leute beim Eurovision Song Contest so gesagt haben. Deswegen weiß ich nicht, was richtig ist.
Schäme mich, weil ich diesen Namen gerade zum ersten Mal höre,
Baku ist
aber.
von Aserbaidschan die Hauptstadt.
Ah, okay.
Auch krass. Und dann sind wir mit dem Nachtzug nach Tiflis und dann haben wir ganz Georgien so ein bisschen, also nicht ganz Georgien, aber wir haben sehr viele Sachen da angeguckt, sind rumgereist.
Das ist verrückt.
Ja, das haben wir halt ein bisschen geplant vorher. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch gar nicht so interessant. Ich habe.
Ich fand's spannend, aber
Ich habe. Versucht ja mal ein bisschen was über dich rauszufinden. Wir können ja dazu sagen, wir haben schon mal miteinander
das
sehr
haben
lang
wir.
viel gearbeitet und auch mal
Ja.
so miteinander gequatscht. Aber trotzdem gibt es ja sowas wie eine Vorbereitung, dass man nochmal schaut, gibt es irgendwie was, was man vielleicht erwähnen könnte und so weiter. Und über dich gibt es ja nichts zu finden,
Es tut
so
mir leid.
viel.
Ja.
Also das ist krass.
Ich mache das ja auch noch alles nicht so lange.
Na, seit 2013 machst du die
Ja,
Hörbücher und vorher
genau.
hast du schon Theater gemacht.
Genau. Aber also bei Theatern, das ist klar, da findet man irgendwie nochmal da einen Zeitungsbericht und da einen Zeitungsbericht. Aber viel dürfte man nicht finden.
Deswegen, ich hatte mir fast jetzt gedacht, wir müssten im Endeffekt jetzt deinen Wikipedia-Artikel diktieren, damit das irgendjemand macht. Man macht es ja nicht selber.
Nö.
Was müsste denn in deinem Wikipedia-Artikel drinstehen, was du
Was ich
wolltest?
wollte.
Und was eventuell auch drinsteht, was du nicht willst.
Oh, da gibt es relativ, ach, weiß ich nicht. Ich glaube schlicht und ergreifend, was will ich nicht rein, alles über mein Privatleben. So, vielleicht das.
Gehört da
Aber
nicht hin?
nö, gehört da nicht hin. Das ist
Okay.
meins. Das ist, finde ich, irgendwie, weiß ich nicht. Stefan Raab hat es ja auch geschafft, das komplett rauszuhalten. Fand ich
Ja,
sehr
das stimmt.
bemerkenswert. Also es geht ja.
Ja.
Also man muss ja nicht offensichtlich, wenn man das nicht will, inkontinent alles.
Ja, wie heißt die Weimarer Tatort, wie heißt sie? Sie macht das ja auch nicht. Die auch keine Werbungen eigentlich macht und so.
Ich weiß, wen du meinst.
Ja,
Ja, nur der
super, wenn
Name.
man mit Namen
Ja, ihr
überhaupt
wisst auch,
nicht
wen du meinst. Und
klarkommt.
das ist
Oh
doch
Gott, ja,
ganz,
aber
ganz
okay, ja,
großartig.
verstehe ich, dass
Genau,
man das nicht haben
dass ich
möchte.
grundsätzlich in der wunderschönen Stadt Heidelberg geboren worden bin. Und da auch zeitweise aufgewachsen bin. Zwischenzeitlich dann nach Nürnberg übergesiedelt bin. Dann wieder
Okay.
zurück nach Heidelberg gezogen bin.
Okay. Das heißt noch in der
Ja,
Jugend,
alles noch
Kinderjugendzeit.
vor dem Abitur und dann aber
Okay.
letztendlich mein Abitur in Heidelberg gemacht habe. Dann nicht direkt den Arsch in der Hose hatte, Schauspieler zu werden, weil man so denkt, oder so, man denkt nicht, man hat Angst, so, oder man hat einfach Courage, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon gesagt und gedacht habe, dass es wahrscheinlich das ist, worin ich am besten sein würde, ohne dass es arrogant sein sollte. Es ist,
Aber
man steht ja vor
wie?
einer Option irgendwie
Ja.
mit so 15, 16, ist dann durch, Tierarzt zu werden. Feuerwehrmann hatten wir auch, es war alles da, keine Sorge, das war alles
Ja,
da.
sehr schön.
Aber der Schauspieler kam schon recht früh raus. Also das war einfach,
Wie alt warst du denn ungefähr?
als ich das erste Mal auf der Bühne stand.
Ja, und ja,
Oder
also dann wusstest du, eigentlich ist das schon das, was
bis
ich will.
12, 13, würde ich mal sagen, hat sich das angefangen, sehr stark
Ja, krass.
zu verfestigen und.
Was haben deine Eltern dazu gesagt? Weil ich habe das auch gehabt und meine Eltern fanden es eher witzig.
Nö, witzig fanden sie das nicht. Ich habe ja auch viel gemacht. Also ich war ja
Ja.
immer im Schultheater. Ich war auch vorher bevor ich in der, also selbst von eigentlich von der Grundschule an. Und davor gab es noch so eine Märchenspielgruppe bei uns im Gemeindehaus. Da war ich, also im Bürgerhaus, nicht Gemeindehaus, Bürgerhaus. Und dann Schultheater und eigentlich durchgängig immer Schultheater, bis, glaube ich, auf ein oder zwei Jahre, wo ich aufs Gymnasium gewechselt habe, da war dann gerade mal nix. Und dann immer das gemacht und meine Eltern haben das ja auch immer gesehen und haben mich tatsächlich darin unterstützt. Also,
das ist doch cool.
Ich kann behaupten, dass meine Mutter mir dann ein bisschen in den Arsch getreten hat, dass wenn ich das machen möchte, dass ich dann jetzt mal langsam irgendwie so Bewerbungen da hinschicken müsste.
Ja, okay.
Das ist auch wirklich absurd, wenn ich das aus heutiger Sicht erzähle. Also meine Eltern haben nie mich gezwungen, das zu machen, aber sie haben mich darin immer unterstützt. Mhm. Sie haben auch nie verlangt, dass ich was Vernünftiges vorher mache oder so. Jetzt habe ich versucht, kurz mal zu studieren.
Ich öffne nur meine Notizen, lass dich nicht ablenken.
Das Endergebnis davon war, dass ich dann letztendlich Hospitanzen am Stadttheater in Heidelberg gemacht habe und relativ selten in der Uni war. Also wirklich sehr, sehr selten. Und dann nach drei Semestern, also schon nach zwei Semestern, habe ich gedacht, jetzt muss ich mich da mal anfangen zu bewerben und habe das gemacht. Und
das war Germanistik und Philosophie.
Ja, Germanistik und Philosophie, in der Tat. Also ich glaube, bei es war so, weißt du, man hat ja immer so, da war ich auch ein bisschen blauäugig, bei Germanistik kam ich an und wir hatten halt Mittelhochdeutsch. Das ist ja auch ganz normal, das ist ja auch vollkommen richtig. Man muss sich ja mit den Ursprüngen auseinandersetzen und ich saß so da und dachte, was ist das? Ich will das nicht. Ich dachte, wir lesen jetzt Bücher oder so. Und konnte damit nicht so richtig viel anfangen. Das war irgendwie. Philosophie fand ich schon interessanter. Fand, da waren nur sehr viele merkwürdige Menschen mit drin.
Manchmal. Das mag passieren,
ja. Ja, das mag passieren, das
genau. So. Ja, wir hatten ja auch einen Philosophieanteil beim Studium.
Ja.
Es gibt auch sehr, sehr krasse Denker einfach in solchen Runden und das merkt man dann manchmal auch.
Ja, oder es gibt auch Leute, die offene Diskussionsrunden und Philosophie nicht ganz auseinanderhalten können. Das ist ja schwierig. Du studierst ja, was andere gedacht haben. Das bedeutet, du bist ja nicht zu dem Zeitpunkt, wo du anfängst. Man fängt ja immer irgendwie, egal was man macht, man fängt als ganz kleines Licht an und hört anderen zu.
Ja.
Und in Philosophie war am Anfang die Grundrate derer, die lieber sich selbst zugehört hätten, so viel höher als in allem anderen, was ich bisher gemacht habe, was trotzdem ein wunderschönes Fach ist. Und ich habe da tolle Sachen mitgenommen. Und ich hätte nicht gedacht, dass man so viel mathematische Grundverständnis für Logik mitbringen muss.
Mein Professor...
Hast du deinen Logikschein gemacht?
Nein.
Ich habe ihn dann irgendwann...
Also ich hatte tatsächlich, Philosophie war nie ein Anteil so richtig bei uns drin, aber der Professor, der, also ich habe ja Medienwissenschaft studiert, der kam selber aus der Mathematik und ist dann zur Medienwissenschaft gegangen und hat dann so eine Art Medienphilosophie-Kram gemacht.
Ah, ja.
Und da kam die Philosophie halt mit dazu.
Ja.
Genau. Und aber die Regeln waren dann ganz ähnlich so, dass dann Leute doch sehr gern zeigen wollten, wie gut sie den Text verstanden haben. Das ist aber auch sehr gut soweit. Manchmal hat man den Text ja selber nicht gerafft und dann war das auch ganz schön, sich nur zurückzulehnen und dann konnte man halt auch zuhören.
Zuhören, genau. Ja. Zuhören ist sehr, sehr wichtig.
Ja.
Wichtig.
Okay, aber dann hast du das drei Semester gemacht und dann gemerkt...
Ich habe mich währenddessen schon beworben, habe dann bin hingefahren, war da, habe mich vorgestellt, die haben mich genommen. Ich habe gesagt, was soll das? Ich gehe da hin. Ich ziehe jetzt nach Berlin.
Okay.
Und,
das war aber nicht das allererste
Mal. Doch, es war mein allererstes Vorsprechen.
Schön.
Hier in Berlin an der Schauspielschule Charlottenburg. Mhm. Einer privaten Schauspielschule.
Ja.
Wo man ja so sagt, ich musste da tatsächlich zu meiner Schande gestehen, ich hatte damals so keine Ahnung von irgendwelchen Unterschieden oder sonst irgendwas. Das wird einem dann ja erst nachher irgendwie so klar. bin nach Berlin gegangen, habe 3 Jahre diese Ausbildung gemacht. Und habe dann Arbeit gefunden. Und habe seitdem eigentlich immer irgendwie gearbeitet, wofür ich wirklich bislang krass, krass dankbar bin, weil es gibt nicht so viele Leute, die aus der Schauspielschule rauskommen. Und währenddessen hatte ich schon tatsächlich mein erstes Engagement an der wunderschönen vakanten Bühne.
Ja.
Und dann sofort relativ kurz danach ein paar Mal vorsprechen gehen, habe ich sozusagen auch ein Theater gefunden, was eine Zeit lang da mein Zuhause wurde. Und
welches war das?
Das Theaterschloss Marsbach.
Ja,
ein
ja,
ganz
ja.
winziger, Marsbach ist ein ganz winziger kleiner Ort in der Nähe von Bad Kissingen in Oberfranken.
Mhm.
Oh, Richtung, schon sehr stark Richtung Thüringen so mhm. dann rauf. Und ja, da habe ich sehr viel Zeit dann verbracht und konnte mich viel, was auch wiederum ein Glücksfall war, weil es ein sehr familiärer Ort war und sehr viele tolle Kollegen und auch sehr viele tolle Regisseure und man einfach an so kleinen Theatern, man will immer an die Großen,
mhm.
wenn man fertig ist. Natürlich, jeder, um Gottes Willen, natürlich, wenn ich irgendwo hingekommen wäre, boah, ja, natürlich, sofort.
Ja.
Aber de facto, du kommst nicht zum Ausprobieren, du kommst nicht zum Machen, da musst du schon sehr, sehr viel Glück haben. Also da musst du innerhalb von diesem kleinen Kreis derer, die überhaupt an die Schauspielschule kommen und dann wieder da rauskommen und dann sofort Arbeit finden, wieder nochmal einer von denen ganz, ganz, ganz speziellen sein.
Mhm.
Also das ist auch einfach, man muss es auch irgendwie den Realismus auch immer ein bisschen bewahren.
Aber ich habe gelesen, dass du genau dieses Theater, was du gerade meintest, dass das dich im Nachhinein sehr geprägt hat.
Ja.
Inwiefern?
Wenn du, da, man muss dazu sagen, das ist, man wohnt dort. Es ist ein kleines Schloss.
Okay.
Man wohnt auf diesem Schloss, man arbeitet da, man macht nichts anderes als Theater und Kollegen um sich zu haben. Und die Annemar, die Intendantin und Chefin dort, achtet auch schon sehr darauf, dass ein, ja, sie hat auch die Aufgabe zu gucken, dass das Personal alles irgendwie ineinander greift. Und
ja.
Das ist nichts für jeden. Wenn du da bist, du warst ein Stück da lang dort, du hast dann, nee, ist nichts. Oder man sagt, nee, es passt nicht zum Haus. Aber wenn du das eben das Glück hast, dass du da dich reinfallen lassen kannst, dann ist es einfach dort sehr menschlich aufgehoben gewesen. Du wurdest mit Respekt behandelt an allen Ecken und Enden. Das heißt nicht, dass du dir nicht den Arsch abarbeiten musst. Das musst du egal wo. Das ist gleich nochmal vorneweg zu sagen. Aber das ist ja auch das Schöne, man will ja auch raus, man will auf die Bühne, man will was machen. Und aber es ist unglaublich selten und schön, dass man mit so viel, also so, es bessert sich anscheinend, habe ich jetzt mitbekommen. Und das ist ja auch gut so, dass so viel Menschlichkeit und Respekt voreinander da ist. Und dass man auch dann sich traut, Dinge zu machen, wenn man jetzt nicht gerade die allergrößte Rampensau ist, sondern da hat man dann irgendwie, hast du trotzdem drei Kollegen neben dir, die zusammen irgendwie 60 Jahre Bühnenerfahrung darstellen und oh Gott, und jetzt braucht der Kleine schon wieder so lange, jetzt braucht er noch einen Ansatz oder so. Oder, ich gehe mal einen Kaffee trinken, bis ihr fertig seid. Also, nein, überhaupt nichts. Es wurde, alle waren einfach da, es wurde geprobt und man war sofort Teil vom Ensemble und gleichwertig. Und das prägt einen dann im Nachhinein, wenn man dort weggeht und in vielleicht in Verhältnisse kommt, wo das nicht der Fall ist, dann merkt man sehr schnell, nee, kann ich nicht, will ich nicht arbeiten. Weil so kann für mich kein freier Prozess irgendwo entstehen oder dass man einfach auch was ausprobiert oder sonst was, wenn irgendwo immer Druck und Angst oder...
Aber ist deswegen auch vielleicht Mikrofonarbeit ganz geil, weil man praktisch, man hat nicht so viele andere um sich drumherum und man kann sich so ein bisschen sein Tempo gestalten, oder?
Das ist total schön. Ja, natürlich, also es ist wirklich, es ist, wenn man eben auch, der andere Punkt ist, wenn du lange Zeit auf der Bühne gestanden hast, dann bist du es einfach gewohnt, dass deine Tage um 10 Uhr morgens anfangen, also Probenbeginn bis 14 Uhr, Mittagspause, 18 Uhr weiter, bis 22 Uhr. Und das, am Samstag hast du normalerweise abends Vorstellungen, morgen vormittags noch Sonntag wieder auch abends Vorstellungen, Samstag noch vormittags Probe. Du bist so in so einem Kreislauf irgendwie drin. Du hast nie so ein geregeltes Arbeitsverhältnis. Und dir ist, beim Hörbuch ist es, du kommst um 10 und gehst so spätestens um 17 Uhr wieder nach Hause.
Ja.
Irgendwie so ganz normal. Ich fand das eine schöne Erfahrung.
Wie ist das denn eigentlich dann passiert? Also das Theater war, hilf mir mit den Jahreszeiten
ungefähr. Das war, ich habe 2007 im September meinen Abschluss gemacht und habe dann 2008 im Januar, also war Vorsprechen, dann dauert es ja immer noch ein bisschen, bis man sozusagen im Januar 2008 sofort das erste Engagement gehabt und war dann noch an anderen Häusern noch zwischendrin, aber die meiste Zeit in Marsbach bis 2013. Und irgendwann hast du einfach mal wahnsinnig viel alles gemacht und möchtest, denkst dir, aber der Grund, warum ich Schauspieler geworden bin, ist ja eigentlich, dass ich Hörbücher machen wollte. Das ist tatsächlich so. Ach, also ich, für mich waren Hörbücher schon immer ein Bestandteil von meinem Leben, genauso wie Hörspiele.
Ja.
Ich bin eins dieser furchtbaren Kassettenkinder.
Das ist überhaupt nicht furchtbar.
Nein, natürlich überhaupt nicht, aber es ist so, ich mache Hörspiele, weil ich ein Kassettenkind bin. Ja, doch, es stimmt ein bisschen. Also es ist ein großer Anteil.
Aber das ist ja gar keine falsche Motivation.
Nein.
Finde ich. Also wenn man, also weil für mich gilt ja im Endeffekt sehr ähnliches. Ich habe ja auch seit, es klingt jetzt so, als ob ich mich auch wieder vor mich selber rechtfertige, aber ist egal. Ich habe das ja auch, seitdem ich klein bin, ganz viele Hörspiele gehört und eigentlich so gut wie jeden Tag das bis ins Studium gemacht. Dann kam so langsam Podcasts dazu, was das so ein bisschen vermischt hat und dann, also aber ich höre jeden Tag eigentlich.
Ja.
Wenn man dann irgendwie merkt, das ist aber das, was man so geil findet, gibt es auch gute Gründe, darin arbeiten zu wollen.
Definitiv. Also für mich war es eben, dass ich auch wirklich sehr, sehr, sehr viele Hörbücher dann auch mit so, also Hörspiele zuerst und dann sehr viele Hörbücher so ab 15, 16 an gehört habe und dachte, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Krass. Okay. Also es war da und ich wollte das und dann habe ich irgendwann auf der Bühne habe ich genauso viel Spaß. Die Bühne ist auch für mich ein Geschenk und ich möchte sie nicht aus meinem Leben ganz raushaben, das wäre traurig. Aber irgendwann denkst du so, jetzt muss ich aber irgendwie mal was so machen und hier raus. Und wenn du dann immer nur in der Mühle drin bist. Und dann habe ich mir einfach Anfang 2013 gesagt, ja, dann musst du jetzt halt mal irgendwie den Schritt ins Nichts wagen. Mhm. Und habe das gemacht und bin wieder, ich habe nie meine Wohnung in Berlin aufgegeben. Ich hatte wirklich eine wahnsinnig günstige Wohnung damals in Steglitz, die ich immer entweder untervermietet habe, aber ich habe nie meine Wohnung hier aufgegeben, bin dann wieder zurück, war da und habe einfach angefangen, ein Demo zu machen, das dann irgendwie rumzureichen und oder es wurde rumgereicht und ich hatte das Glück, dass es dann irgendwann mal bei Audible gelandet ist. Und es war Glück, das muss man echt so sagen, dass Audible einfach zu dem Zeitpunkt anscheinend junge Männer irgendwie, junge Männerstimmen gesucht hat und dann mir eine Chance gegeben hat. Und dann war ich ganz furchtbar nervös, weil, naja,
ja, klar.
Ich war wirklich heilfroh, dass damals dann Johanna mit im Studio war
und
mit mir zusammen das gemacht hat.
Kannst du da schon vorher oder?
Ja, wir kennen uns seit 2005.
Boah, das ist ja auch schon
13 ewig. Jahre, ja.
Okay.
Wir haben uns, während ich auf der Schauspielschule und sie an der Uni war, über eine gemeinsame Freundin.
Okay.
Und ich glaube, am meisten Schiss hatte ich davor, dass wenn du dann plötzlich an der Schwelle dazu stehst mit 31, du darfst jetzt etwas, was für dich ein Motivationsgrund, diesen Beruf zu machen und vielleicht ein großer Traum ist, dass du dann am Ende feststellst, dass du entweder scheiße da drin bist oder dass es nicht so geil ist, wie du denkst. Davor hatte ich viel Angst. Sehr viel Angst. Und beides. Also, ob ich da drin gut oder schlecht bin, das sollen andere beurteilen.
Das sollen andere bewerten, genau.
Überhaupt nicht, aber es ist für mich noch schöner, als ich es mir vorgestellt habe.
Cool.
Es ist wirklich, dass es eben diese Momente gibt, dass man manchmal so ein bisschen zwischen zwei Welten ein bisschen schwebt. Also zwischen Papier und oder Display heutzutage und der Stimme und der Geschichte und allem und diesen schönen abgedunkelten Räumen, weil hier ist ja ein bisschen viel Licht.
Blöd.
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Und dann habe ich das Riesenglück gehabt, dass die weiterhin Sachen mit mir gemacht haben, dass sie mir Aufträge gegeben haben und dass dann irgendwann auch andere Verlage gekommen sind und gesagt haben, ja, wollen auch was mit dir machen.
Aber wie muss ich mir das denn vorstellen? Hast du denn als Jugendlicher oder so als Kind denn auch viel gelesen? Oder hast du eigentlich auch da nur gehört?
Doch, ich habe auch viel gelesen. Ich habe definitiv auch viel gelesen. Also viele, oh Gott, ich habe glaube ich alle Holbeins gelesen, hier, die ja mit seiner Frau zusammen, das ist ja so ganz klar. Michael Ende habe ich gelesen.
Ja.
Rafik Shami habe ich gelesen.
Ah, da liegt ja auch im Buch schon. Sehr cool.
Wirklich sehr, sehr viel. Und später, als ich ein bisschen größer war, war eigentlich eine Zeit lang Matt Ruff mein Lieblingsautor.
Kenne ich nicht.
Ist ein Amerikaner, der ganz unterschiedliche Thematiken behandelt, auch teilweise sehr absurde Geschichten schreibt mit so Borderline-Fantasy-Elementen. Ist aber wirklich cool. Er hat aber auch ein ganz großartiges Buch, das er ganz toll recherchiert hat, über jemanden mit multipler Persönlichkeitsstörung und so geschrieben. Also wirklich, wo man, er hat es, finde ich, ich kann mich ja nur darauf verlassen, dass er es wirklich gut recherchiert hat, wo man einen Einblick bekommt, wie sowas in diesen Köpfen von so einem Menschen wirklich aussehen könnte und sein könnte.
Ist das eine Ich-Perspektive gewesen?
Also ich und ich? Ich muss gerade über Ich und die anderen heißt es tatsächlich.
Okay.
Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Aber es gibt mehrere Perspektiven. Es gibt zwei Hauptfiguren da drin.
Ja.
Genau. Und ich habe viel gelesen und dann aber alles, was ich von da an so 15, 16 bekommen habe, als Hörbuch weggehört.
Krass. Ich muss ja gestehen, dass ich immer ans Hörbuch nicht so richtig rankomme. Für mich als Konsument, nicht unbedingt von der Arbeit her. Weil, aber es liegt ja auch daran, dass, was man mal so gehört hat. Es ist mir tatsächlich oft zu lang gewesen. Ich mochte bei den Kassetten immer so, dass man das so weghören konnte und man so eine bestimmte Tätigkeit oder so hat man damit so weggeschafft. Keine Ahnung, wenn du halt so auf dem Fahrrad irgendwo hingefahren bist und wieder zurückkommen bist, ungefähr war das eine Hörspiellänge. Und ich mochte das ganz gern, diese Welt, die da so akustisch entsteht und man so ein bisschen auch mitkriegen muss, was da passiert. Weißt du, es wird ja nicht immer alles hörspielmäßig gesagt, so, ah, da, die Tür, ich mach sie auf, so. Man muss manchmal.
Das läuft nicht.
Das stimmt. Aber bei Hörbüchern habe ich, ich weiß nicht warum, ich verliere tatsächlich oft den Drive danach. Es gibt aber sehr, sehr tolle und die habe ich auch gehört. Aber es ist nicht so mein erster Zugang gewesen zu Hörsachen. Sonst waren immer so dieses, viele Leute, vielleicht muss ich auch irgendwie mehr gereizt werden, anscheinend, weiß auch nicht.
Ich habe aber auch wenn man jetzt so dann im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis, wenn man dann ja, das ist ja jetzt schon nicht so der geläufigste Job, selbst unter Schauspielern nicht.
Ja, ja, ja.
Es ist, ach, es ist immer wieder schön, wenn mir das klar wird. Also das ist wirklich so. Ja, also man sagt es und dann stellt man fest, dass man ein ganz großes Glück einfach hat. Mit dieser Berufswahl und dann, wie es sich weiterentwickelt hat. Und dass den allermeisten der Zugang als Hörspiel zur Nur-Hören-Welt doch wesentlich leichter fällt als das Hörbuch. Und das ist, glaube ich, wirklich einfach eine Typfrage. Mhm. Also ich kann auch nachts noch Hörbuch hören und dann steht der Timer auf 10 Minuten und ich weiß genau, dass ich kurz vorher einschlafe und dann springe ich halt eine Minute zurück und dann geht's weiter und ich...
Bist du der 15 Zug. Oder 8 Minuten?
Ich bin eher so der 8 Minuten. Ja. Und meistens werden es nur eher so 5.
Ja. Das ist bei mir nämlich auch so.
Ja.
Okay. Es war auch gar kein Diss. Ich wollte nur praktisch daran anschließen, wie bereitest du dich denn dann auf ein Buch vor, wenn du das dann bekommen hast? Irgendwie, du kriegst vom Verlag die ganzen Seiten, du kennst es nicht. Wie machst du denn diese Welt dir zu eigen, dass du da loslegen kannst?
Ich gucke erstmal grundsätzlich, was haben wir für ein Setting oder so. Mhm. Ganz, ganz zuerst gucke ich, haben wir es mit einem deutschen oder einem englischen oder einem chinesischen oder sonst was Autor zu tun. Ja. Davon hängt nämlich sehr viel ab, wie großzügig ich den Vorbereitungszeitraum wähle.
Okay.
Also man kann ja auch mal so kurz durchscannen und sieht, okay. Polnische Stadt mit 20 Buchstaben, super. So, und dann weißt du schon, dass auf dich einiges an Arbeit zukommt. Ja. Aber grundsätzlich lese ich das Ding einfach.
Mhm.
Und zwar, also früher, ich glaube, mein allererstes Hörbuch habe ich 3-mal vorher gelesen. Das würde ich jetzt nicht mehr machen, das macht einen dann auch irgendwann kirre.
Ja.
Aber ich lese die, wenn da Figuren kommen, weil ich grundsätzlich sage, ich mache Stimmen für Figuren, dann teile ich mir auch die Stimmen ein.
Und markierst du dir das irgendwie da drin oder hast du das im Kopf?
Ja,
oder?
Nee, ich habe das nicht im Kopf. Ich mache mir einfach kleine, wie man das auch in einem Skript, in einem Theaterskript hat, vorne steht dann einfach ein Kürzel für den Namen. Also meistens für Protagonistenfiguren nur einer und für alle anderen dann zwei, damit man sie besser auseinanderhalten kann.
Okay.
Und dann gibt es jetzt keine Betonungskringelchen bei mir. Aber ganz häufig musst du auch gucken, wenn ein Auto eine Affinität zu sehr, 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 sehr langen Sätzen hat, dann muss ich mir da halt Punkte rein.
Wie der Bogen ist.
Irgendwie. Genau, wie der Bogen ist, wo macht man einen Punkt, wo setzt man ab,
okay.
Wo ist überhaupt die Sinneinheit, was ist ein Nebensatz, was ist ein Nebensatz im Nebensatz, was ist eine Klammer, okay. So. Und dann kann man sich auch noch kleine, du machst jetzt beim Hörbuch nicht hundertprozentig die echte Dynamik, aber trotzdem auch kleine Annotationen, lauter, leiser, lauter werdend, leiser werdend, stottert, schluchzt, irgendwie sowas. Also alles, was mir nachher beim Lesen einfach dann so im en passant
das damit es flutscht.
Erleichtert. Ja. Und dann lese ich das Ding und alles, was mir Spanisch vorkommt oder Chinesisch oder Englisch oder was auch immer, schreibe ich in eine Liste rein und dann wird diese Liste abgearbeitet und Dinge, die dann nach der ersten Recherche noch da sind, bekommen eine Rotmarkierung und dann muss ich irgendwo gucken, ob ich, kenne ich jemanden, der diese Sprache spricht, gibt es noch andere Webseiten oder sonst irgendwo was, wo man sich informieren kann.
Gibt es denn generell Sachen, bei denen du immer stolperst oder die immer so, oder die einfach beliebt sind unter Sprechern, wenn man sagt, das ist einfach immer scheiße?
Ja, es irgendwie. Es gibt bestimmte, oh, jetzt fällt es mir gerade mal. Ich hatte neulich, wollte ich nämlich jemandem, der das zum ersten Mal gemacht hat, erklären, was eine Wortnemesis ist. Und ich hatte ein total schönes Beispiel. Ob ich die jetzt in der
Du kannst ja
sprechende Zeit wieder finden.
Nee, ich überbrücke die Zeit, indem ich mir jetzt ein neues Getränk mache und ich frage, welche Mate wir nehmen.
Komm, lass uns doch das Original nehmen.
Die Club?
Ja. Ich finde aber die gar nicht schlecht, muss ich sagen.
Ja, das freut mich, weil es ist wirklich nach vielen Ausprobierungen.
Ja.
Soll ich da einfach aufgießen oder willst du noch den Schluck austrinken?
Beziehungsweise ich trinke den Schluck aus.
Mach du dir selber den Wodka rein, nicht, dass ich dich den Vorwurf bekomme, ich hätte dich abgefüllt.
Nein.
Das wäre sehr, sehr schade. Eine Wort?
Nemesis. Also ein Wort, das dir, ich habe jetzt gerade, ich habe gerade zu lange frei, deshalb habe ich gerade im Kopf. Das ist furchtbar.
Ja, ist voll gut.
Nein, es gibt einfach Wörter, die dir immer den Fluss kaputt machen.
Okay.
Oder Wortkombinationen, Buchstabenkombinationen, K- und G-Laute sind da gerade in Endstellungen oder an Anfangsstellungen. K und G am Anfang und Ende zueinander sind wirklich, wirklich schwierig.
Okay.
So, ich schreibe offenbar zu viel.
Kann man da nicht suchen drin?
Nein, man kann nicht suchen da drin. Das ist
ja doof.
Verrückt.
Da ist doch ein Suche-Ding.
Da ist ein Suche-Ding, aber wenn ich da jetzt drauf gehe, dann zeigt er mir, was ein Suche-Ding? Echt? Meinst du? Boah.
Guck mal.
Jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er in all diesen... Es ist nur, was er schon geladen hat.
Ja, toll.
Genau, doch, das gibt es ganz klar. Und das Einzige, was besser wird, ist, dass ich mich einfach irgendwann aufgehört habe, aufzuregen.
Ja, okay.
Weil es ist ein ganz wichtiges Geheimnis, wenn man sich verspricht und sich aufregt, gibt man, bei so vielen Dingen, dem Fehler Aufmerksamkeit, die er nicht verdient.
Ja.
Sondern man atmet einfach durch, wartet, bis das rote Lämpchen wieder an ist, rollt einmal mit den Augen und dann geht man einfach wieder drüber.
Ja.
Und so komme ich dann meistens spätestens beim dritten Mal auch über diese Wortfeinde drüber. Und wenn nicht, dann flucht man halt kurz.
Wir hatten ja bei uns viel Französisch, als wir das Hörspiel gemacht haben, John.
Oh ja, das war nicht mein Freund.
Ja, und ich hatte ja auch gar kein Französisch vorher gehabt. Oh, habe ich das, hattest du da vorher was reingemacht, John?
Nein.
Ich habe dir jetzt einfach das Glas mit...
Macht nichts.
Entschuldigung.
Wir kommen klar.
Ja. Aber das war für mich ja auch eine Herausforderung, weil ich vertraue immer darauf, dass Leute mit Französisch voll gut hinkommen, nur weil irgendwie mein Freund aus dem Saarland kommt und natürlich irgendwie Französisch da so ein bisschen gelernt hat.
Und ich hatte Latein. Und Spanisch, ein bisschen Spanisch. Nee, ja.
Und dann muss man sich halt das so zusammen durchmogeln. Also man geht natürlich dann auf irgendwie Seiten und lässt sich das von Native Speakern mal vorsprechen.
Genau.
Und dann versucht man da einen Fluss zu finden, der sich nicht ganz anorganisch anfühlt, dass man nicht Ferrero oder sowas irgendwie sowas und dann auch dazwischen rein sagt, sondern versucht das irgendwie da rein zu bimseln. Ja. Okay.
Und ganz klar bei Sprachen, die einem wirklich, wie eben für mich jetzt Tschechisch, mhm. weil in der Narrenturm-Trilogie, die mhm. ich so ziemlich relativ als zweite oder dritte Produktion bekommen habe, Riesenklopper spielen bei den Hussitenkriegen mhm. in Tschechien und Polen und dementsprechend viel Tschechisch und Polnisch ist ja. mit drin. Und dann habe ich mich halt durch meinen Bekanntenkreis gefragt und die Mutter von jemandem ist gebürtige Tschechin
ja.
und konnte das auch sprechen und jemand anderes konnte Polnisch. Und dann habe ich halt ganz viele Audiodateien dabei gehabt.
Ah, cool.
Und dann habe die einfach, mhm. ja, damals schon dann Gott sei Dank mit dem iPad, so dass ich die wirklich zu den Worten auch schon zuordnen mhm. konnte. Anders geht's nicht. Und dann...
Das Schöne beim Tschechischen ist ja immerhin, dass es ist so verregelt, die Aussprache, dass man sie tatsächlich auch sehr schnell begreifen kann.
Es stimmt,
kann.
Es ist ganz es ist praktisch, immer die erste dass Silbe man, und so genau, dass ja. man irgendwann die Aussprache, also es auch eine große, große Hilfe ist, geht auf die Sprache bei Wikipedia und guckt euch die Ausspracheregelungen einfach an.
Ah.
Also die Betonungs- und Aussprache für die einzelnen Buchstaben.
Das
damit hat man schon mal so, so ein Grundgefühl mhm. dafür, dass das da kein K sein kann oder dass da mhm. kein J oder so.
Das ist tatsächlich gar nicht so dumm. Ich vertraue immer darauf, dass man das aus diesem, was man so gesehen hat, irgendwie so rausschimpfen ja. kann und so. Das ist aber oft doch auch irreführend.
Das ist 90% der Vorbereitung. Also Aussprachen sind ganz, ganz viel, weil also irgendwie für mich ist es so, Texte erzählen dir in dem Moment sehr häufig, wie sie gelesen werden wollen.
Okay.
Und wenn sich's falsch anfühlt, dann muss man vielleicht mal zurück und eine Seite nochmal neu machen, aber dann mhm. fühlt man es oder man hat ja auch draußen jemanden, der sagt, du bist gerade irgendwie, weil man einen schlechten Tag hat oder mhm. was weiß ich was. Mhm. Aber in aller Regel ergibt sich das Tempo, also für mich von einem Text, beim Machen, von alleine.
Das klingt nach einer sehr spirituellen Verbindung eigentlich während der Arbeit zwischen Text und dir und dann kommt da was raus. Also ohne, dass es esoterisch gemeint ist, sondern dass
es ist einfach diese, wenn der Autor hat ja irgendwie auch da gesessen und hat mhm. es geschrieben und hat ja sein eigenes Tempo da auch mit ein bisschen vorgegeben und je besser der Autor ist, umso deutlicher mhm. kann man das in auch, weiß ich nicht, dann gibt es kurze Sätze, dann merkt man einfach, es gibt auch Dramaturgien einfach, wir sind in der Verfolgungsjagd oder wir sind
ja.
Wir sind am Ende von der Schlacht, am Anfang von der Schlacht, mittendrin in der Schlacht. Also es gibt einfach so Elemente, die immer wiederkehren,
mhm.
die ihre eigene Dynamik mit sich bringen. Und die dann man dann einfach ein bisschen den Text bedient.
Ich meinte das auch, weil ich habe das ja bei dir in der Rolle, da du hattest die Hauptrolle, sprich, das war ein 33-stündiges Hörspiel. Mhm.
Oh, bestimmt 12 oder 13 Tage im Studio.
Ich wollte gerade sagen, und davon bist du in fast jeder Szene da ja. gewesen. Sprich, wir mussten auch durch sämtliche Folterszenen
ja.
ja zusammen, also hauptsächlich ja du, ich sitze da ja auf der sicheren Seite der Scheibe. aber das ist ja sehr körperlich gewesen für ja. dich. Also wir mussten einmal, das tat mir sehr leid, gab es diese blöde Folterszene, wo am Ende der Hauptfigur die Schulter in einer sehr langen Prozedur herausgerenkt und zerfetzt wurde.
Hm.
Und die haben wir 4-mal gemacht.
Ja.
Und hat, also die Szene an sich war, glaube ich, dann so 3 Minuten oder ja. so am Stück. Und danach haben wir auch erstmal nichts mehr gemacht, weil das einfach ganz schön intensiv war.
Das geht auch einfach auf die Stimme irgendwie.
Ja.
Aber so ist es halt, ne? Also, das ist. Ja, also es ist, du machst es. Also klar, irgendwann beim 5., 6. Mal geht auch, glaube ich, ein bisschen. In der Wiederholbarkeit geht dann irgendwann was,
mhm.
also in der Wiederholung geht dann einfach irgendwas verloren.
Ja.
Also das ist deshalb erstmal auch für dich selber gucken. Also ich habe mir das ja auch vorher irgendwie angeguckt und gedacht und dann habe ich aber das nicht zu Hause geübt, weil ich dachte, muss ja nicht. Also die Extreme, die versuche ich eigentlich, die mache ich dann da
im Moment. Ja. Wir müssen eh noch über viel reden, obwohl dich vielleicht, ich weiß nicht, ob sich das für dich so anfühlt, aber du hast auch selbst die Regie gemacht, was ich wahnsinnig spannend finde, wie das dann passiert ist oder also wie sich das für dich anfühlt. Du hast ja vorher so viel auch schon Regie assistiert und auch mit deinem Wissen mit Sicherheitsdatenschutzkram, was ich tatsächlich spannend finde, ja. Wie das passiert ist. So, es gibt noch viel zu bequatschen.
Ja, wo willst du anfangen?
Ich will tatsächlich, glaube ich, mit dem Datenschutzkram anfangen.
Ja, das war für Glashaus.
Genau, wie, also wann in deinem Leben ist das passiert, dass du dich dafür so interessiert hast, dass du ja schon ein Experte dafür bist?
Ich habe einen Computer bedient, um SimCity zu spielen. Keine Sorge, es war nichts Großartiges, kein Genie oder sonst irgendwas. Aber man muss ja trotzdem das Ding bedienen können.
Ja.
Da war ich 4 oder 5. Also da hatten wir einfach zu Hause einen Color Classic Mac. Und wir hatten auch relativ frühzeitig Internet bei uns.
Mhm.
Noch mit Modem. Und dann.
Hast du eigentlich Geschwister?
Ich habe Geschwister, 2 Brüder. 2 wesentlich ältere Brüder.
Ich bin älter?
Ich bin das Nesthäkchen. Okay. Die sind 8 und 11 Jahre älter als ich.
Okay, ja. Sprich, das um Computerkloppen war dann nicht mehr so schlimm.
Nee.
Ah ja,
nee, gut. Ich hatte den Sonderstatus eines Nesthäkchens. Also,
ja.
Das war ganz praktisch.
Das kann ich mir vorstellen. Wir sind alle sehr eng. Wir sind innerhalb von 8 Jahren sind 4 Kinder gekommen. Ja. Da hatte man doch durchaus gleiche Interessen, manchmal an diesen Rechner zu kommen. Mhm. Und Nesthäkchen gab es nicht so richtig.
Aber mein mittlerer Bruder, der noch mit am längsten dann bei uns zu Hause gewohnt hat, der hatte auch nie so, also die Affinität dazu, die ich zu den Computern hatte. Also ich habe mir auch, als ich, warte mal, es war glaube ich mit 9 oder 10, habe ich mir, ja, 10, 11, habe ich mir meinen ersten Computer gekauft.
Cool.
Ja. Ein Macintosh Performer. 6.400.
Wie viel hat er gekostet?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich habe lange gespart und ich glaube, da ist auch ein sehr großzügiges Weihnachts- und Taschengeld irgendwo geflossen.
Ja, okay.
Das weiß ich nicht mehr, genau. Wie viel. Und dementsprechend musste ich mich da nie drum kloppen und bei uns gab es keine Konsolen.
Mhm.
Also Spielekonsolen gab es nur immer bei meinen Freunden.
Selbst das nicht, ja.
Okay. Doch, das gab es Gott sei Dank. Und wir hatten noch keinen Videorekorder.
Mhm.
Irgendwie hielt meine Mutter das wohl für Teufelskram. Ich weiß nicht, bis heute nicht, was sie gegen einen Videorekorder hat, wo sie da den Downfall in der Menschheit sah. Ich hab keine Ahnung.
Aber das haben Eltern. Meine Eltern haben das ja auch. Wir hatten ganz lang ARD, ZDF und MDR und ganz wenig Dresden-Fernsehen. Das war das, was wir empfangen konnten. Und es gab weder DVD noch DVD noch Videorekorder.
Ah, okay.
Das war's.
Ja.
Und keine Konsolen. Und also es sei denn, man hätte sich das Geld selber verdienen wollen, aber wir hatten auch nicht so viel Taschengeld. Also man hätte. Es war Quatsch.
Ja. Jedenfalls, primär war es eben, um zu spielen auch.
Ja.
Und dann aber auch eben relativ bald Internet.
Mhm.
Und das heißt, für mich war das was, womit ich einfach aufgewachsen bin, was für mich ganz normal war und wo ich irgendwie, keine Ahnung, also ich habe irgendwie noch Netscape benutzt, weißt du? Das ist ein Browser, den kennen viele heute gar nicht mehr. Und Lycos als Suchmaschine und so.
Das kenne ich noch.
Siehst du? Und das ist einfach schon recht lange her. Und da entstand dann irgendwann das Interesse, das ging aber eigentlich erst so dann Mitte 20 los,
ja,
für das Thema Internetsicherheit. Mhm. Was macht eigentlich diese Maschine da unter meinem Schreibtisch? Weil es ja eigentlich super, super creepy, wenn man darüber nachdenkt. Es ist total die krasse Blackbox und man weiß nicht genau, wie es funktioniert. Und dann beschäftigt man sich mit dem Thema, wieso ist das eigentlich so? Warum kann ich da nicht reingucken? Oder selbst wenn ich es verstehe, kann ich teilweise nicht reingucken, weil es alles verdongelt ist, weil natürlich der Hersteller nicht möchte, dass man da einblickt und so weiter und so fort. Und so kam dann immer mehr Interesse und Johanna wusste das ja natürlich damals, die hat ja die Regie gemacht für Glashaus und hat dann gefragt, ob ich nicht zusammen mit dem Christian Gaulus da, also wenn ich Gaulus sozusagen, ja.
Hm? Entschuldige. Alles gut.
Oh Gott, ist das peinlich. Ah. Jedenfalls habe ich dann immer da drauf geguckt und habe das auch noch, glaube ich, in der ersten Staffel habe ich mich auch noch da komplett leugnen lassen weil ich so dachte, ist dann überhaupt nichts mit meinem Beruf zu tun, es bringt doch ein komisches Licht auf mich, wenn man da
wieder so viele.
Weiß ich nicht, ich dachte irgendwie,
man will die Sachen trennen.
Ja, man will irgendwie die Sachen trennen, das war unordentlich, so.
Ja, verstehe ich.
Ich hatte vielleicht irgendwie meine Backen, es ist irgendwie unordentlich gewesen. Und in der zweiten Staffel haben wir dann Habe ich dann, glaube ich, müsste im Nachspann da drin sein.
Auf jeden Fall.
Und habe auch die Regieassistenz übernommen, weil sich das halt so ergeben hat. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, eine schöne Erfahrung. Also, weil man Kollegen bei der Arbeit zugucken kann.
Hm.
Das ist im Theater völlig normal.
Ja.
Es ist eher so, dass du irgendwann denkst, kann ich jetzt frei haben? Kann ich jetzt vielleicht gehen? Aber am Anfang willst du immer zugucken.
Mhm.
Und die allermeisten Kollegen sagen immer ja. Weil man möchte das auch, wenn es irgendwie ein halbwegs gutes Verhältnis ist.
Ja.
Und da konnte ich dann anderen Sprechern bei der Arbeit zugucken. Und fand das ganz toll und spannend und interessant und habe da einfach viel auch mitgenommen. Und konnte Johanna bei der Arbeit zugucken,
ja,
die Regie. Davon habe ich auch sehr, sehr viel mitgenommen. Und habe ab und zu technische Fragen geklärt, die man dann auch recherchiert. Also ich musste auch wahnsinnig viel dafür nochmal selber an Arbeit reinstecken, aber ich war einfach 4 Schritte weiter oder 5 Schritte weiter in der Materie als jeder andere, der da im Rahmen der Produktion
war. Man muss vielleicht, ich überlege gerade, ob man das erklärt, Glashaus ist eine Serie, eine Hörspielserie für Audible gewesen in 2 Staffeln, wo die Einheit Glashaus im Endeffekt Cyberkriminalität verfolgen und exekutieren sollte. Ne?
Genau, es gab natürlich dann auch einen großen Bösewicht.
Genau.
Godspeed.
Genau. Den galt es zumindest in der ersten Staffel zu jagen, in der zweiten sieht das etwas anders aus. Aber deswegen kommt ist das Cyber-Thema oder ist das sehr wichtig gewesen?
Und
so, jetzt ist es für mich das aufgeräumt.
Sogar. Genau, und es ist eben, mich hat es immer früher, also bis heute eigentlich auch genervt, dass da immer so stand, oh, wir hätten das einfach. Piep, 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 piep. Der Safe ist offen. Oder wir sind drin. Und man denkt sich so, what the fuck? Also das einfach ein Passwort zu knacken, eine absolut nicht triviale Arbeit ist. Also sofern es ein gutes Passwort ist und so weiter und so fort. Und dementsprechend habe ich da dann versucht auch, also mein Wissen mit reinzubringen, weil mich das eben auch immer genervt hat.
Kannst du denn Passwörter knacken?
Das ist eine merkwürdige Frage. Der Punkt ist,
ich kann andere
Passwörter Fragen. Passwörter knacken ist jetzt nicht etwas, was man, wenn ich jetzt ein Passwort von jemandem knacken müsste, von dem ich weiß, dass er definitiv keinen großen Wert auf Sicherheit legt, dann kann man das wahrscheinlich recht schnell bewerkstelligen, sofern, also heutzutage hat sich da auch noch wieder seit ein paar Jahren vieles weiterentwickelt, weil du dann Passwörter zum Beispiel, also Passwortbücher, Wörterbücher benutzen könntest oder abgewandt sogenannte Rainbow Tables. Das sind Tabellen mit vorgefertigten Hash-Werten, weil natürlich im Idealfall das Passwort nicht als Passwort in seiner lesbaren Form abgespeichert ist, sondern mit einer Verschlüsselungsfunktion als Hash-Wert.
Okay.
Und in diesen Rainbow Tables sind dann ganz vereinfacht jetzt ausgedrückt Hash-Werte gespeichert von bekannten Passwörtern.
Mhm.
Und die könnten dann recht schnell das durchrechnen, gerade heutzutage mit, weiß nicht, dann gehst du halt zu Amazon Cloud Service oder Azure Cloud von Microsoft oder Google Cloud, wir wollen jetzt mal hier fair sein und alle treiben, mietest dir die entsprechende Rechenpower und lässt das durchrechnen. Und für viele, viele Sachen ist das heutzutage, wäre das sehr trivial. Und dann gibt es eben noch so Sachen wie Salts und teilweise auch noch Peppers, das sind zugefügte Hash-Werte an die Passwörter dran, die eine solche Brute-Force-Attacke relativ schwierig machen. Also eine solche Attacke recht schwierig machen, sodass du theoretisch alles durchrechnen müsstest, was ab einer gewissen Passwortlänge dann einfach auch, solange wir noch keine Quantencomputer zur offenen Verfügung haben, sehr lange dauert.
Wie machst du dann deine Passwörter?
Ich habe einen Passwortmanager.
Okay.
Also aber kein, der das in der Cloud oder so speichert, dazu bin ich dann zu Paranimid benutzt. Es gibt einen offenen KeyPass, heißt der, und der macht das ganz wunderbar.
Der generiert also, einfach für dich
der das generiert Ganze und speichert einfach, genau. Das. Es gibt aber auch noch die sogenannten memotischen Passwörter,
wo das du sagst,
du nimmst einfach für dich 4 oder 5 Wörter, die für dich einen Sinn hintereinander ergeben, aber an sich eine völlig, also Pferd, Zeitung, Paris, Tabak, Automobil.
Mhm.
So. Wenn du da jetzt noch zum Beispiel Groß- und Kleinbuchstaben ab und zu irgendwo reinpackst, geht es einfach um die Länge. Ja. Länge ist tatsächlich das entscheidende Merkmal. Ob die jetzt XY3Z, okay. Also es gibt Möglichkeiten, lange Passwörter zu machen und sie sich merken zu können.
Ja.
Das geht.
Okay, aber du machst das im Endeffekt über eine Software?
Für die allermeisten Sachen ja, und dann unterteile ich das nochmal.
Du kannst auch sagen, wenn ich das nervt, aber mich interessiert das wirklich.
Nee,
weil ich mache meine Passwörter.
Ich habe nur die Angst,
ich habe ja
niemanden interessiert.
Skippen. Zur Not skippen. Nein, genau. Auf keinen Fall, weil ich finde es wirklich interessant, weil ich hatte sehr lang, wie ja ganz viele Leute, ein Passwort für ganz vieles.
Mhm.
Dann gab es ja gewisse Zeiten, die anbrachen, mhm. wo auch das ein bisschen stärker thematisiert wurde und ich ehrlich gesagt auch in ein Alter kam, wo ich das vielleicht auch ein bisschen interessanter fand, das erst zu beachten. Obwohl ich das eine Passwort für eine Sache auch noch immer habe. Das, und dann habe ich einfach tatsächlich diese, was Apple mir vorschlägt, so gut wie immer übernommen. Und bin ganz froh, dass es halt das überall einträgt, weil ich wüsste natürlich nicht, was
das macht. Das ist aber ein klein bisschen, also da könnte man jetzt sagen, so, und natürlich speichert irgendwo Apple das in der Cloud.
Ja, mach es natürlich, weil ich es ja am Rechner genauso nehmen kann wie am iPad, ja.
Ist ja so eine Sache.
Aber meinst du, dass Apple, also kann Apple auch nicht darauf zugreifen, wenn du es in der App
auf der Nein, Telefon grundsätzlich, hast? Grundsätzlich könnte man jetzt sagen, es geht eigentlich nicht, aber das ist wieder dieses Ding.
Ja.
Apple ist jetzt nicht unbedingt die most open source Firma der Welt, aber ich sehe es auch ein, man muss auch immer, am Anfang bist du natürlich irgendwie so, nein, wir müssen alles open source und hier und da und die Lebensrealität ist einfach nicht die. Ich habe das ja selber ausprobiert. Ich habe ja vieles ausprobiert. Und man muss irgendwann auch einen gewissen Alltagspragmatismus an den Tag legen. Und das ist super traurig. Ich unterstütze Projekte, die versuchen, Alternativen zu schaffen für mich. Das ist so irgendwie mein Steckenpferd. Da auch mal irgendwie per vorher Crowdfunding oder sonst irgendwas Sachen zu unterstützen. Aber es gibt momentan gerade im Smartphone-Bereich keine wirklichen Alternativen. Also muss man sich nach bestem Wissen und Gewissen einem zuordnen. Ja. Ich will jetzt hier überhaupt nicht sagen, einer ist besser oder schlechter oder sonst wer ist der andere, ist hanebüchen. Aber man muss einfach vertrauen. Das ist leider so. Es ist wie mit jeder anderen Beziehung. Es ist natürlich die Frage, was man will man wirklich, muss man jetzt alle Fotos da oben in der Cloud haben oder nicht? Und warte mal, was haben wir letzte Nacht eigentlich für Fotos gemacht, als wir voll besoffen waren? Sollen die da oben sein? Weil wir haben ja in diesem Skandal um die ganzen Fotos, die aus iCloud-Accounts geklaut worden sind, gerade den letzten, der letzte Typ ist da gerade für verknackt worden. Und das waren ja von irgendwelchen Promis, irgendwelche kompromittierenden Fotos. Ja. Also es sollte irgendwie der gesunde Menschenverstand noch mit dabei sein, wenn man bestimmte Bilder vielleicht macht und wo legt man die ab? Also, selbst wenn du sie ganz oben auf der Straße an einen Laternenpfahl pinnst, dass irgendjemand wird da mal zufällig vorbeikommen, ist leider so.
Andere würde es sehen.
Genau.
Okay. Aber vielleicht ist das auch schon jetzt eine Frage dazu, aber wie ist denn das dann für dich, der ja offensichtlich wesentlich mehr Ahnung hat als ich, also ich als Datenschutz-Nulpe, wie ist denn das dann für dich hier, das alles zu erleben, wie Leute mit irgendwas umgehen und so weiter oder im Alltag begegnet dir doch fast überall wahrscheinlich irgendwas, wo du sagst, Leute, macht man nicht. Muss ich nicht warten.
Das ist, man muss irgendwann entscheiden, willst du der paranoide Aluhutspinner sein? Und um Gottes Willen, ich bin dankbar für jeden von denen. Wirklich für jeden. Verdammt nochmal für jeden, weil sie kämpfen eine Sache durch, die durchgekämpft werden muss.
Ja.
Und da sind sehr, 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 sehr kluge Köpfe und Leute und Menschen, denen man zuhören sollte dabei.
Ja.
Das führt jetzt wirklich zu weit. Aber egal. Auf jeden Fall muss man sich irgendwann entscheiden, dass man an der Lebensrealität von den Menschen ist. Das heißt, für mich ist es, ich beobachte das und dann sage ich vielleicht, bei bestimmten Sachen würde ich sagen, es tut mir leid, aber das geht nicht. Das kannst du nicht machen.
Ja.
Es geht wirklich überhaupt nicht. Oder mache ihnen im Idealfall vor, nur durch eine 30-sekündige Beobachtung, was ich jetzt gerade alles anstellen könnte. Das ist ja das Ding.
Ja.
Wenn man irgendwann eine Ahnung hat, dann kommt dann auch noch dazu, dass du bestimmte Dinge beobachtest und denkst, Ha, das, wenn ich jetzt auf die Idee komme, und ich mach's natürlich nicht, ich will das auch nicht machen, aber ich weiß ja die Zusammenhänge zumindest. Es ist gar nicht, manchmal auch nur Kleinigkeiten, selbst nur wenn es das Telefon entsperren ist oder sowas, finde ich einfach auch nicht. Dann versuche ich es den Leuten zu sagen und dann gibt es Leute, die sagen, echt? Was mache ich dagegen? Und dann kann man ihnen das sagen. Und dann gibt es solche, die sagen, ich habe doch nichts zu verbergen.
Ja, ja, okay.
Und dann denke ich mir, ich habe doch nichts zu verbergen, darum geht es doch gar nicht. Es geht es doch gar nicht.
Ich fand, dass das erste Mal, gab es ja auch im Fernsehen dieses Aufwachen durch diese, ich weiß gar nicht, ob du Jan Böhmermann die Sachen da so guckst, die er macht. Diese Prism as a Dancer-Geschichte, im Endeffekt war das ja auch das Gleiche, dass er sein Publikum einfach, man unterschreibt, ich war einmal in der Sendung, man unterschreibt am Anfang, durchaus, dass sie das nutzen dürfen. Das müssen sie ja auch tun und das machen die meisten. Und was heißt die meisten? Also wenn du da drin bist, hast du das unterschrieben. Und dann bin ich doch wieder auch überrascht, wie viel die da einfach finden können. Und ich weiß noch, dass ich genau nach so einer Sendung irgendwann mal geschaut habe, wie sind meine Einstellungen genau bei Facebook? Und habe unter Umständen nochmal angepasst, dass man mich gar nicht findet gerade auch, glaube ich, wenn man nicht irgendwie befreundet über Freunde da ist und so weiter und so ein Kram. Das fand ich schon...
Ja, und forder mal deine Schufa-Auskunft an.
Hab ich.
Hast du? Das ist schon irgendwie gruselig, ne? Wenn du so da so denkst, so, warum hat der da, und du kommst gar nicht drauf und dann fällt dir ein, ach deshalb. Und
aber Schufa an sich ist schon gruselig.
Schufa an sich ist super gruselig. Und dass sie quasi auch überhaupt nicht, also das ist ja zum Thema quelloffen oder nicht quelloffen, dass sie nicht offenlegen wollen. Und es gibt ja das Open Schufa Anliegen von...
Ja.
Das müsste von dem Studenten sein, der auf Facebook verklagt hat, glaube ich. Der hat eine Bewegung gegründet und der will eine Open Schufa sozusagen ins Leben rufen. Und was darauf wiederum beruht, also jetzt sind wir wieder beim Thema Vertrauen, dass Leute ihm seine Daten schicken. Ja, aber wie, du kannst nicht anders dieses System nachvollziehen. Also muss man, so wie Google mal gesagt hat, don't be evil, haben sie übrigens aus ihrem... Das gibt es nicht mehr, das haben sie gestrichen. Nur mal so als Anmerkung, benutzt Google seit anderthalb Jahren nicht mehr. Kleine Anmerkung am Rande, ist wohl nicht mehr so drin. Auf jeden Fall, don't be evil. Das ist, man muss halt irgendwie einen gewissen Idealismus an den Tag legen und vertrauen und die trotzdem die Anzeichen, genau wie in jedem Alltag, dieser Mensch verspricht mir, wenn ich die Kugel finde, dann bekomme ich das Doppelte von meinem Geldeinsatz zurück. Also irgendwie der gesunde Menschenverstand sagt automatisch, Nein, wir spielen kein Hütchenspiel. So, genau.
Es ist leider trotzdem faszinierend, ne?
Es ist faszinierend, es ist super faszinierend, es ist genauso faszinierend wie Zauberei oder alles diese Kategorie. Aber es ist gemacht, um Menschen zu täuschen und man muss halt lernen, auf bestimmte Anzeichen zu reagieren. Genauso wie Phishing-E-Mails.
Ja.
Klicke hier, um deinen Penis größer zu machen.
Ja. Das klappt nicht. Oder dass irgendwelche Prinzen aus irgendwelchen afrikanischen Ländern noch...
Man sollte ja meinen, dass die Nigeria-Connection inzwischen nicht mehr funktioniert, aber es tut es anscheinend immer noch. Es
zieht irgendwie noch, das stimmt. Okay, ich mochte gerade diesen Exkurs. Ich finde das nämlich wirklich spannend, aber ich entlasse dich
daraus. Ich bin auch zu nerdy, um dann leider nicht drauf einzugehen.
Yes! Pass auf, wir haben einen großen Bogen gemacht, beziehungsweise ich bin da mal ganz kurz abgebogen auf eine ganz andere Straße.
Ja.
Und ich biege wieder zurück ab. Mich würde nämlich interessieren, diese Boringham-Reihe, die wir zusammen gemacht haben, wo du die Hauptrolle gemacht hast, hast du danach den nächsten Teil als Regie betreut und durchgeführt und umgesetzt? Das war ja deine erste Regiearbeit?
Das war meine erste Regiearbeit.
Wirklich interessant, wie ist denn das? Dass du in einem Universum, wo du dich ja schon etwas zu Hause fühlen darfst, weil du ja schon da eine Hauptrolle gemacht hast und ungefähr weißt, wie die ganze Ästhetik ist und wie der ganze Spaß da ist. Und jetzt bekommst du die Aufgabe, du bist gar nicht mehr am Mikrofon, du bist in Anführungszeichen nur noch der praktisch alle Leute anleitet, da diese irgendetwas zu dienen, also diesem Gesamtding zu dienen.
Das ist super beängstigend. Also es ist einerseits, ist die Vorgeschichte im vorherigen Teil dabei gewesen zu sein und auch schon den ersten Teil einfach gehört zu haben.
Ja.
Und auch, also wenn ich hier nicht
schon... Und in dem Vorteil warst du übrigens auch schon dabei. Jonah?
Ja, und beim Prequel noch dazu. Genau, ja, das ist richtig. Aber das ist ja schon wieder, das ist schon wieder lange her. Ja, richtig. Und einfach durch die Arbeit als Regieassi bei Johanna gesehen zu haben, also da hast du nichts ausgelernt oder so, nach einmal das machen oder nach zweimal. Du weißt es nicht. Das ist super beängstigend. Aber wenn Menschen auf dich zukommen, und das ist ja die Lauscher Lounge damals auf mich zugekommen und hat gesagt, würdest du dir das zutrauen? Dann sitzt man so da und denkt so, eigentlich habe ich wahnsinnig viel Angst, das zu machen. Und auf der anderen Seite habe ich gerade in den Jahren davor gelernt, wenn Leute dir Dinge zutragen, denen du nicht, also nicht explizit an ihrem Bein gestanden hast und gekratzt hast, sondern sie tragen es dir zu und sagen, würdest du das machen? Traust du dir das zu? Dann trauen sie es dir zu und du solltest es annehmen, weil du, also jetzt gar nicht, du beleidigst niemanden damit, wenn du sagst, nein, ich habe zu große Angst, ich mach's nicht.
Ja, genau.
Aber man nimmt es gerne an, weil es schön ist. Also es ist was, nimmt es an und versucht es dann bestmöglich umzusetzen. Und ich hatte ja große Hilfe. Ich konnte ja unsere Mentorin anrufen.
Ja, das ist, sie ist zum Glück immer da.
Ja.
Aber ich wollte es nämlich gerade sagen, weil ich hatte das ja sehr ähnlich, dass man wird ja irgendwann gefragt, ob man sowas machen möchte. Beziehungsweise man bewirbt sich schon auch vielleicht als Regisseur auf Sachen, aber meistens bekommt man ja Sachen angeboten dafür. Und bei mir war das auch so, dass ich in dem Moment dachte, als da die erste Anfrage kam, oh, und dann kam aber genau der gleiche Gedanke mit, aber wenn dich jemand fragt, ist es ja vielleicht, gibt es ja vielleicht einen Grund dafür. Das ist wie bei der Bewerbung für Drehbuch, dass ich Sachen geschrieben habe, man muss ja mal wahnsinnig viel ausfüllen.
Ja.
Und dann habe ich halt gedacht, na gut, aber ich schreibe das jetzt so gut ich kann und dann sollen die mal entscheiden, ob ich da reinkomme oder nicht. Ich kann mir jetzt keinen Kopf dazu zerbrechen, ob ich dafür geeignet bin oder nicht. Und wenn die sagen ja, dann kann ich auch das nicht in Frage stellen. Ich nehme das dann einfach mal an, weil das ist so schlecht von selbst zu bewerten, von sich selbst aus.
Man macht es ja sowieso trotzdem noch die ganze Zeit. Also sollte man die Chancen nutzen, wo vielleicht andere entschieden haben, dass man es dir zutraut.
Mhm. Ja.
Einfach nur, um das Selbstbewusstsein auch ein bisschen noch zu stärken. Und ich hatte am meisten Angst einfach vor, man muss ja dann letztendlich auch noch, man kriegt vom Autor die Fassung und muss sie ja dann einfach überarbeiten und muss sie korrigieren oder anpassen. Und davor hatte ich am meisten Angst, weil das eine Tätigkeit war, die in meinem bisherigen Arbeitsumfeld nicht vorkam. Mhm. Also man arbeitet viel mit Kollegen. Das heißt, schauspielerisch Leuten zu erklären, was ich von ihnen will, ist irgendwie für mich, war das, wo ich am wenigsten Sorge
wahrscheinlich ohne hatte. Das vorzumachen, was ja
genau, ohne es vorzumachen. Also
nee, nicht vormacht.
Du leitest die Leute ja irgendwie an, du versuchst diejenigen da abzuholen und du kennst ja auch einfach nach ein paar Jahren die unterschiedlichen Typen an Schauspielern, die es gibt. Und man merkt dann auch irgendwann relativ schnell, wer wie tickt.
Ja.
Wo man, wen holt man wo wie ab? Wem erzählt man vielleicht noch eine kleine Schleife, damit da noch mehr drin ist? Oder bei wem das alles? Das war später trotzdem wahnsinnig aufregend und beängstigend und war aber auch total schön.
Ja.
Aber vor diesem Monster von 1400 Seiten Text hatte ich einfach echt Angst. Und das war auch, da saß ich sehr häufig am Schreibtisch.
Hilft dir dabei nicht, das habe ich mich gefragt, hilft dir dabei nicht eigentlich dein ganzes Wissen aus den Hörbüchern vorher? Ich meine, rein theoretisch ist es ja ein Buch, es ist ja ein ungekürztes Hörspiel, sprich es ist ja fast exakt das, bis auf diese Szenenadaption, die zwischendurch kommen, du hättest diese ganzen Figuren ja auch interpretieren müssen, wenn du jetzt den Auftrag bekommen hättest. Also hilft dir nicht so diese Art.
Aber vor dem Interpretieren hatte ich nicht die, also da hatte ich gar nicht die Bammel, sondern wirklich vor diesem, vor dieser reinen Fleißarbeit des Formatierens, hier müssen wir das vielleicht da hinsetzen und da stimmt eine Anweisung nicht oder so. Das einfach diese Arbeit, die ist für mich das andere. Das ist etwas, was so bei mir schon drin ist. Das ist nebenbei in gewisser. Nein, es läuft nicht nebenbei,
aber intuitiv halt.
Intuitiver auf jeden Fall. Natürlich setzt man sich hin. Natürlich schreibt man sich Sachen zu jeder Figur raus und hat dann irgendwo noch einen kleinen Zettel, weil man jetzt heute 5 Leute da hat, die ganz unterschiedliche Rollen an ganz unterschiedlichen Stellen und spickt da rein und sieht, genau, das war das.
Ja, ja.
Und weiß dann trotzdem, weil man so viel Zeit mit dem Text verbracht hat, ziemlich genau, wo das dann jeweils ist und was vorher und nachher passierte. Aber dieses Formatieren, dieses an diesem Text arbeiten und dieses Word, ich hatte irgendwann eine Zeit lang Schiss auf Word zu drücken, weil ich dachte, nein, ich will nicht.
Ja.
Das ist etwas, was in meiner Erfahrungs- und Arbeitswelt bisher noch gar nicht vorkam.
Okay.
Und wovor ich echt ganz schön Manschetten hatte.
Das ist das, also wir hatten das ja ein bisschen mit Kai besprochen in dieser Sonderepisode, dass das, was ja viel zur Regie dazugehört, was ja was man nicht so auf dem Schirm hat, wenn man darüber redet. Also ich habe auch sehr viel mit Regie am Anfang verbunden, dieses geil, man ist am Set und da ist so ein Typ und der ruft dann vielleicht noch Action und weißt du, guckt dann auf so ein
Bildschirm. Zwischen Actionrufen liegen meistens so 2 Stunden.
Genau, das ist doch alles voll schön und so. Aber dass das ja der schöne Teil ist und dass davor... Dass der ist nicht. Hey, du greifst so der Mate, die ich geil finde.
Entschuldigung,
wollte ich nicht. Nein, das tauschen? Ist voll gut. Ich freue mich ja. Ich, weil wir so einen unterschiedlichen Mate-Geschmack hatten.
Ja, das stimmt.
Aber ich, dieses wirklich diese Fleißarbeit, da.
Ja.
Dieses ganze Vorbereiten, Sachen auf dem Schirm haben, besetzen. Irgendwie, was ja dann noch der nächste Schritt ist, zu gucken, dass alles seine Richtigkeit hat, das ist schon. Das ist viel am Anfang und dann man float sich ja irgendwie bestimmt rein, aber der Anfang ist irgendwie
der
wie
Anfang
so,
ist
man hat so einen Berg vor sich und man darf gar nicht daran denken, diesen Berg wegzumachen, sondern man denkt so, ich mache genau das, was ich heute schaffe und vielleicht ein bisschen mehr.
Und
irgendwann ist es halt geschafft, diese Vorarbeit.
Und ich war eben auch sehr froh, dass Johanna viel da war und man immer fragen konnte und sie auch im Zweifel einen daran erinnert hat, was man wann am besten bis wann gemacht hat, weil du es einfach nicht auf dem Schirm hast, weil du dich in dem Moment so in dieser einen Sache verlierst, dass du keine Chance hast, es aus eigener Energie manchmal zu machen und du bist angewiesen darauf, dass jemand da ist und dir hilft.
Ich brauche ja auch Erfahrung einfach. Dieses,
genau, und das meinte ich damit, um wieder kurz den Bogen zu Masbach zurückzuschlagen, ein Arbeitsort, wo man immer das Gefühl hat, dass es menschlich zugeht. Also dass gewisse Dinge einfach, dass man nicht angeschrien hat, weil man etwas vergessen hat, was einem überhaupt nicht möglich ist, in dem Rahmen auch noch gerade dran zu denken.
Ja.
Also natürlich wäre es möglich gewesen, wenn ich irgendwo auf eine Liste geguckt hätte, aber manchmal bist du einfach...
Ja, das ist...
Du bist einfach manchmal wie das Kaninchen vor der Schlange.
Ja, ja.
So.
Das ist ja auch jetzt nicht... Also ja, genau. Oh, das war ein Telefon.
Das war dein Telefon.
Es war sogar mein Telefon. Gibt es denn... Ich mache wieder einen kleinen Sprung, aber ich versuche... So etwas. Gibt es denn eigentlich auch Idole, die dich bis hierhin getragen haben, wo du die dich begleiten schon oder die
doch kann man schon so sagen. Ich muss sagen, dass ich Simon Jäger eigentlich schon geil finde, seitdem er Parker Lewis war, und das war mir damals natürlich nicht so bewusst, aber Parker Lewis war für mich was ganz Besonderes. Und ich glaube, das lag tatsächlich... Du musst mir
wahrscheinlich erklären...
Parker Lewis, der Coole von der Schule, ist eine amerikanische Sitcom, Hardcore 90er, also mehr 90er geht gar nicht, die ihren sehr eigenen Stil hat über Parker Lewis, der so seine Entourage da hat und mit sehr speziellen eigenen Effekten auch, dass dann zum Beispiel immer so Geräusche zusätzlich eingespielt worden sind, wenn sie gesagt haben, Uhren vergleichen. Mit so gleichen Abwandlungen, wie zum Beispiel, dass Jerry, der kleine, der Gruppennerd, in seinem Mantel unfassbare Dinge verstecken konnte. Und es waren zum Beispiel auch immer Frozen Joghurt, wenn Parker Lewis scheiße drauf war, wegen den Mädels und so. Und es war wirklich sehr schräg und eine ganz großartige Serie, wie ich finde. Und Simon Jäger war einfach Parker Lewis und hat mich damals irgendwie ganz krass mitgenommen. Und das ist, muss ich einfach auch sagen, bis heute so.
Cool.
Also das ist auch einfach, ich habe auch alles, was er als Hörbuch oder vieles, was er als Hörbuch macht, höre ich einfach wahnsinnig gerne, weil er das einfach ganz großartig macht. Und ich höre ihm zu und denke, krass, schön, toll. Und ja.
Aber
zuhören, weißt du?
Ja.
Genau.
Ja. Ich versuche das auch.
Nein.
Aber die nächste Frage kam sofort in meinem Gehirn. Synchron war aber dann trotzdem nie ein Ziel für dich? Oder könnte das auch irgendwie noch eine Zukunft?
Es war, als ich 2013 eben gesagt habe, zu Ende 2012, 2013, ich mache diesen Schritt, bin ich natürlich auch zu ganz vielen Aufnahmeleitern gegangen und habe mich auch beim Synchron beworben und habe auch einige Mengentermine gemacht, Ensemble-Termine gemacht und hier und da, und es ist aber in dem Moment, wo dann das Hörbuch dazu kam und wo ich auch nebenbei noch weiter Theater spielen wollte, du musst sehr viel präsent sein am Anfang.
Ja.
Und es hatte sich dann einfach mit den Hörbüchern und noch nebenbei Theater zu dem Zeitpunkt, jetzt schon länger leider nicht mehr, aber hoffentlich bald wieder. Und dann mit Hörspiel auch einfach so ergeben, wie es sich jetzt ergeben hat. Aber es ist, sagt niemals nie. Also jetzt gerade genieße ich meine Zeit, die ich frei habe, mal so. Aber wenn das nächste Mal, dann würde ich das auch sofort wieder probieren, weil es ich habe es ja jetzt sozusagen im Kleinen mal gemacht, technisch gesehen somit das Schwierigste, was man als Schauspieler machen kann, empfinde. Es ist komplett anders als Hörbuch, es ist komplett anders als Hörspiel, es ist komplett anders als Theater. Also das ist wirklich das Verrückte, dass alles seine eigene Expertise benötigt, die sehr lange wachsen muss. Also im Hörbuch musst du diese ganzen Seiten und über Stunden und Stunden hinweg irgendwie diese Geschichte erzählen. Aber du bist ja allein, du bist bei dir, du bist in deinem Tempo und du wurdest ja im Idealfall besetzt, weil dein Tempo so ist, wie es ist und auf diesen Text passt und deine Stimme und so weiter. Und dort musst du vielleicht dann gucken, wie ist der so drauf? Und du hast ungefähr 3 Sekunden Zeit, dir das einzuhämmern, anzugucken. Ich war da auf jeden Fall krass überfordert. Ich habe da, wie gesagt, ganz großen Respekt. Und
Das finde ich auch. Ich finde auch die, zumindest das, was man ja so hört, ich bin ja auch nicht im Synchron oder war da noch nie, aber man hört ja doch sehr von diesem krassen Tempo, was da vorgelegt wird und wie stark auch da das Arbeitspensum angewachsen ist und so weiter. Das ist auch Wahnsinn. Ganz im Ernst, hast du die mal probiert damit? Kannst auch nochmal hier von trinken.
Ich kenne die wahnsinnig, ja, aber ich fülle die gleich nochmal auf.
Findest du die gut? Ich rede von einer anderen Mate.
Jein.
Ich muss das jetzt noch austrinken leider, aber es...
Tja.
Wow, naja.
Das hast du dir jetzt eingebrochen.
Ja, wirklich. Ich habe gedacht, na gut. Ja. Bis jetzt ist mein Favorit die da.
Die ist gut, ja.
Ja.
Aber das Original ist immer noch...
Wirklich?
Sie sind sehr nah dran. Das ist aber auch... Meine Eltern haben lustigerweise 1,5 Käffer weiter gewohnt als der Produktionsort von der Original-Clubmate. Der Kettenwitz daran ist, du kriegst dort nirgendwo Clubmate zu kaufen. Das ist wirklich... Geil. Weil die halt... Das ist ja dieses Flaschenformat hier. Jeder kennt es ja.
Ja.
Das ist ja das typische Getränkenautomaten Flaschenformat. Und die... machen da Wasser und Limo und sonst was und Bier und haben eben auch irgendwann diese Clubmate gemacht. Und die ging dann ja als Hackerbrause total steil. Ja. Daher kannte ich die vom Namen her, hatte die aber ganz lange nicht probiert.
Geil.
Und irgendwann habe ich das dann angefangen, habe gedacht, boah.
Oh. Ich muss sagen, ich finde die zu zigarettig. Weißt du, was ich meine? Also ich hab die am Anfang ja auch ganz viel getrunken und ich habe mir gedacht so, das ist doch irgendwie wie so ein Aschenbecher hier. Und habe dann irgendwie andere Marten mal probiert, die dann teilweise süßer waren und das nicht hatten. Zum Beispiel hier, die ist mir zu, die Mio-Mart ist mir zu, ist mir mittlerweile zu süß, obwohl die eigentlich ganz, ganz gut ist. Und deswegen bin ich jetzt bei der Mate-Mate hängen geblieben, weil die für mich nicht so süß ist wie die Mio-Mate, aber das nicht das kalte Zigaretten-Ding hat, was für mich die Club-Mate
ist. Ich mag aber diesen kleinen Anhauch, weil das ist ja einfach, das ist der Mate-Geschmack, dieses kalte Zigaretten-Ding, weil, wie sagt man so schön, ein unique selling point sollte ein Produkt haben. Ja. Wenn sie es draufschreiben, weil irgendwie, weiß ich nicht, bei Rewe gab es irgendwie so eine grüne Kaffee-Limo. Das Problem an der Sache ist, sie schmeckt nicht nach Kaffee, sie schmeckt nur nach dem Limette, Zitrone, schieß mich tot, was mittendrin ist und Kardamom. Ist ja auch eine geile Idee. Aber es schmeckt halt nur danach. Also wo ist die Rechtfertigung drauf zu schreiben? Ja. Grüner Kaffee, wenn es nicht danach schmeckt. Und bei Club Mate steht es drauf und alles ist einfach. Egal, wir schweifen ab.
Nö, gar nicht. Ich hab jetzt gerade auch mal nachgeguckt. Es gibt nämlich eine Sache, die uns verbindet, was ich sehr schön fand, als ich das gelesen habe. Nämlich, dass wir beide uns in Live-Hörspiel verliebt haben, als wir Dracula gesehen haben.
Ja, bei der Lounge. Ach, wirklich?
Das verbindet uns beide tatsächlich.
Das ist schön.
Du hast es in Berlin gesehen, nehme ich an.
Ich habe es in Berlin im Grunewald, im Jagdschloss Grunewald gesehen.
Das war auch die erste Aufführung, glaube ich, also von Dracula da. Und die sind irgendwann getourt und ich habe es in Dresden gesehen.
Ach.
Und war da und dachte so, oh, wie schön. Und habe dann wieder von der Lauscher-Lounge gehört, als ich bei der Drei-Fragezeichen-Tour, 2010 kann das gewesen sein, da war ich nämlich gerade, bin ich hochgezogen nach Potsdam und so. Also, und dann war ich wahnsinnig oft bei der Lauscher-Lounge bei diesen Live-Hörspielen. Aber als ich das gelesen hatte, in diesem einen Interview, das Einzige, was man bei dir findet, erwähnst du das, dass du das irgendwie gesehen hast und dann irgendwie so fasziniert warst davon.
Ja.
Das ist interessant, weil mich hat das auch sofort gekriegt. Was ist denn das, was ich meine, mittlerweile hast du auch schon live fürs Spiel gemacht?
Ich hatte die große Ehre, dieses Jahr zum ersten Mal mitzumachen, ja.
Ja.
Bei Jack the Ripper. Nein, Quatsch, bei Jekyll und Hyde, das ist halt furchtbar heute. Bei Jekyll und Hyde, das war sehr schön. Ja.
Wie, also was?
Es ist was eben, ist das? dass es die Kombination aus Theater und Hörspiel ist. Also dass es auf der Bühne stattfindet und diesen gewissen Reiz von diesem, es ist ohne doppelten Boden. Wenn du jetzt einen Fehler machst, dann ist es einfach ein Fehler. Es gibt keine, es gibt natürlich die Möglichkeit, es aufzuzeichnen, aber es gibt keine zwei gleichen Vorstellungen. Die werden immer ein bisschen anders sein. Das ist ja bei einer Theatervorstellung auch so. Das ist auch das Schöne, dass man auch damit leben muss, dass man manchmal beim Theater bei 30 Vorstellungen 5 Arschloch-Vorstellungen hat. So. Also damit muss man leben. Die dann von der einen unfassbar großartigen, brillanten Vorstellung wieder wettgemacht werden. Also du erinnerst dich am Ende nur an diese eine Vorstellung, wo du irgendwie so... Keine Ahnung, manchmal sind es die Vorstellungen, wo du direkt vorher krank warst oder sonst irgendwas und du gehst auf die Bühne und plötzlich machst du BÄM und dann fliegst du da irgendwie so durch dieses Stück durch und ganz neue Dinge ergeben sich mit den Kollegen und die Kollegen lassen sich drauf ein. Und das ist dann ganz große Magie. Und davon ein Stückchen mit zum Hörspiel zu packen, was für mich einfach für mich zu meiner Welt, zu meinem Aufwachsen dazugehört, dieses nur über die Ohren erfahren und Kopfkino zu haben. Und das beides zu kombinieren, ist für mich toll.
Und ich habe gehört, dass demnächst ja wieder sowas ansteht.
Es steht wieder was an, ja.
Erzähl mal.
Gerade momentan bin ich in einer Produktion für ein Live-Hörspiel über Karl Großmann. Der größte Serienmörder Deutschlands, der schätzungsweise so um die 100 Frauen umgebracht hat.
Ja.
Und da bin ich in einer Produktion mit ganz großartigen Kollegen und wir machen ein Live-Hörspiel mit Musik, mit
Geräuschen. Wie heißt ihr und wo kann man euch sehen?
Es heißt Großmann, die Bestie von Berlin und es wird am 21. und 22.09. im kleinen Saal in Admiralspalast zu sehen sein.
So, ihr wisst, was ihr googeln sollt.
Genau.
Los geht's.
Ja.
Sehr cool. Wenn du jetzt morgen einen Brief bekämst von einem afrikanischen Prinzen.
Ich wäre sofort im Flugzeug und weg.
Der dir sagen würde, und das leider auch ernst gemeint ist, ich gebe dir jetzt ganz schön viel Geld. du hast mir vorher 1.000 Euro überweisen, aber dann kriegst du 20 Millionen und du sagst dir, hey, warte mal, 1.000? Das liegt gerade noch so rum. Komm, das schicke ich dem mal. Und dann kriegst du auf einmal 20 Millionen überwiesen. Was würdest du machen?
Boah, 20 Millionen. Versuchen erstmal damit klarzukommen. Ich glaube, ganz im Ernst, ich würde ganz schnell anfangen, wie ich sehr viel von dem Geld wieder loswerde.
Okay.
Ich glaube, es gibt wirklich so einen sehr überschaubaren Rahmen dessen, was ich mental momentan verkraften könnte, wie viel ich, also man kann damit eine ganze Menge anstellen, aber ab einem gewissen Punkt macht man, glaube ich, nur noch Quatsch damit. Also momentan, also weißt du, wenn du mich jetzt in dieser Situation, wie es jetzt gerade in Deutschland läuft, fragst, dann würde ich wohl sagen,
ja,
dass wir, das wird nicht ausreichen, aber sehr viel Geld in Schulen stecken müssen.
Okay.
Sehr viel Geld in Bildung stecken müssen. Ich würde natürlich dafür gucken, dass ich irgendwie auch klarkomme, aber was hilft es dir, alles schöne Geld zu haben, wenn du in einer gesellschaftlichen Situation steckst, in der du befürchtest, dass sie irgendwann so abdriftet, dass du dich nur noch in einer gated Community bewegst.
Ja.
So, davon sind wir noch sehr weit entfernt, dass es überhaupt keine Panik mache oder so. Aber ich finde, momentan kann man darüber nachdenken, dass der persönliche Einzelwohlstand von jedem eigentlich so gut sein sollte, unabhängig davon, was er tut, dass wir irgendwie gucken, dass wir da, wo irgendwie sehr viel Geld lange liegen geblieben ist oder nichts mitgemacht worden ist, dass wir das da reinstecken.
Aber ich,
das ist jetzt sehr politisch
geworden. Nee, alles gut, aber ich höre da raus, weil das ist ja das, worauf es auch ein bisschen hinauszieht, du würdest weiterarbeiten, den Kram hier.
Nee, klar.
Ja.
Natürlich. Also ich würde vielleicht, keine Ahnung, noch stärker gucken, will ich das Projekt wirklich machen oder will ich es nicht machen, wenn ich die Option hätte. Würde die Zeit ansonsten für schönere Dinge, entweder privater oder gesellschaftlicher Natur machen. Und würde aber grundsätzlich weiterarbeiten, weil ich diese Arbeit, also gerade Hörbuch und auch Hörspiel und eigentlich alles und auch Bühne, wenn ich mir dann noch mehr sozusagen, wenn man wirklich die Freiheit hat, sich auszusuchen, mit welchen Menschen arbeite ich und sonst was, das ist einfach das größte Geschenk. Und wenn das wiederum verbunden ist mit einer großen Sorgenfreiheit in Bezug auf Geld, dann ist es noch das Allerschönste, dann hat man eigentlich schon den Jackpot gewonnen.
Gäbe es denn ein Projekt, und das ist jetzt meine letzte Frage, ich verspreche es dir, gibt es denn ein Projekt, wo du sagst, das wäre eigentlich ein Herzensprojekt, das könntest du mit dem Geld auch noch realisieren oder so, aber gibt es denn etwas, wo du sagst, das ist das, was ich unbedingt nochmal machen will? Das hat zwar der schon mal gelesen, das will ich aber machen, oder ich wollte schon immer mal dieses Haus bauen, oder ich wollte schon immer mal dahin reisen, also mir tatsächlich egal, wohin das geht, aber gibt es denn irgendein Projekt, irgendeinen Wunsch, der dich begleitet und du sagst, noch ist es nicht so weit, aber vielleicht passiert es irgendwann mal? Und mit den 20 Millionen von dem
Mann? Es gibt mehrere Sachen. Es gibt auf die Arbeit bezogen Sachen, es gibt auf mein Privatleben Sachen. Aber lassen wir bei der Arbeit bleiben. Ich würde
ganz im Wikipedia-Style bleiben.
Ganz im Wikipedia-Style bleiben, genau. Ja. Ich würde, weil ich darüber tatsächlich meine Diplomarbeit, Schauspieler schreiben Diplomarbeiten. Ja, tun sie. ich habe als Diplomarbeit den Wunschpunsch von Michael Ende in eine erzählerlose Hörspielfassung umgesetzt. Und Michael Ende ist, glaube ich, schwierig, die Rechte und so zu bekommen und so weiter. Aber wenn jetzt wirklich Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich sehr viel daran setzen, das umzusetzen.
Also weil hast mir du das sehr am Herzen.
Ich habe eine Adaption geschrieben vom Buch als Hörspielfassung. Und müsste die 1000 Mal jetzt noch überarbeiten. Da ist vieles ist im Argen und muss nochmal gemacht werden.
Aber, das ist
aber es ist sowas, das ist mir damals irgendwie bei mir der Wunschpunsch so am Herzen liegt, weil mir Michael Ende sehr am Herzen liegt. Der, spannender Fakt, was meinen Respekt vor diesem Mann nur noch größer gemacht hat, der Schauspiel gelernt hat, um besser schreiben zu können.
Oh, cooler Typ.
So. Und das merkt man einfach und deshalb ist es auch okay, der hat seine eigenen Hörbücher auch gelesen damals. Es gibt Hörbuchfassungen, jetzt auch neuere. Aber für mich ist der Wunschpunsch von ihm gelesen, eine ganz große Kindheiterinnerung und dann cool. kam eben diese Sache mit dem Hörspiel und es sind so kleine Dinge, mit die mich begleiten.
Es gibt ja ein Hörspiel davon, ich habe mir es letztens angehört, das ist irgendwie, glaube ich, nicht mal 2 Monate her, dass ich es gehört habe. Das ist aber eine öffentlich-rechtliche Produktion. Die ist auch ohne Erzähler, glaube ich, aber nicht so schön. Aber das ist meine persönliche
ja,
Meinung
ich hab, dazu.
Die, hast du sie ich zufällig gehört?
Ich weiß nicht, ob ich sie vor ganz langer Zeit gehört habe oder längerer Zeit und das schon wieder vergessen habe.
Irgendwann mal.
Also auf jeden Fall, es wäre sowas.
Ja, aber cool. Sehr schön. Dann entlasse ich dich, nachdem du noch erzählst, welche Texte. Du hast 2 Bücher mitgebracht.
Ich habe 2 Bücher mitgebracht, aber ich werde nur aus einem was vorlesen.
Okay.
Ich glaube, ein anderer Autor, der mich schon sehr lange begleitet, Rafik Shami.
Ja.
Der okay. vielleicht auch die größte Verschmelzung zwischen dem, was ich mache und Autoren darstellt, weil Rafik Shami ist aus Syrien in den 70ern nach Deutschland gekommen, geflohen vor Militärdienst und Zensur, hat hier Chemie studiert und hat dann angefangen zu schreiben und ist inzwischen einer der am meisten verkauften deutschen Autoren. Und das ist eine sehr schöne Geschichte, dass der hierher gekommen ist und uns in auf Deutsch so tolle Geschichten gibt. Und wenn der liest, dann liest er nicht. Der steht da vorne und erzählt. Freihändig. Ah. Der steht da und erzählt seine Geschichten. Und das habe ich das große Glück gehabt, ich glaube, deshalb habe ich nur das eine Buch dabei, dass ich ihn inzwischen schon 3-mal habe sehen dürfen und da auch eine kleine Unterschrift von ihm drin ist, 95, das heißt, da war ich 13.
Krass.
Und ich glaube, ich habe ihn gefragt, ob seine Geschichten wahr sind.
Und was sagt er?
Sie enthalten einen Funken Wahrheit.
Oh,
und er erzählt, genau, und er schreibt eben Märchen. Er schreibt Märchen und Märchen sind ja die älteste Form von Geschichten, Erzählungen, die es überhaupt gibt und die sehr viel, ja, er schreibt auch ganz tolle Romane, aber auch die haben irgendwie was Märchenhaftes, Orientalisches.
Genau. Hast du denn was im Kopf, was du gern machen würdest?
Gut. Hab ich.
Sehr gut. Dann sag doch mal, aus welchem Buch, wie das Buch heißt.
Das ist von Rafik Shami, Zeiten des Erzählers.
Erzählens.
Ja.
Ja.
Zeiten des genau. Erzählens. Das ist heute, er hat's heute, ne?
Ehrlich gesagt, du versprichst dich so gut wie gar nicht. Das ist sehr beeindruckend. Okay.
Genau. Schön wiederum vorne drin steht, nicht die Herkunft ist am Menschen wichtig, sondern sein Dasein. Das hat er selber gesagt. Und wir hören Der Wald und das Streichholz. Das ist auch absolut in eurem Limit.
Als ob wir irgendwelche Vorgaben machen würden über die Länge oder so.
Ein bisschen.
Nein, ist gut. Nein, cool.
Ja.
Sehr schön.
Probieren wir das mal. Mit ein bisschen Wodka-Mate-Intus. Der Wald und das Streichholz. Es war einmal ein großer Wald. Hunderte von Pinien lebten stolz und mit erhobenem Haupt neben 3 Olivenbäumen, die klein und schmächtig, aber nicht weniger stolz waren. Was interessiert es uns, dass die Pinien weit sehen? Sie sind nur hochmütig und vom schwächsten Wind werden sie hin und her geschaukelt. Wir sind tief verwurzelt und auf dem Boden entgeht uns nichts, dachten die Olivenbäume. Aber die Pinienbäume interessierten sich kaum für das, was auf dem Boden geschah. Sie waren stolz auf ihren weiten Blick. Ab und zu stritten die Nachbarn, was besser sei, Oliven oder Pinienkerne. Wir geben den Armen Nahrung. Euch braucht der Mensch höchstens als Verzierung misslungener Gerichte, höhnten die Olivenbäume. Die wertvollsten Früchte tragen wir. Eure sind schmierig und ranzig, antworteten die Pinien. Da sich die Nachbarn nicht aus dem Weg gehen konnten, waren sie sehr höflich zueinander, wenn sie sich grüßten. Eines Tages sahen die Olivenbäume ein Streichholz auf dem Boden liegen. Das Streichholz flüsterte den Olivenbäumen zu: Habt keine Angst, ihr bescheidenen, gütigen Olivenbäume. Ich will nur die Pinien anzünden. Die Pinien haben die Pappel, meine Mutter, beschimpft. Ich will sie rächen. 2 Olivenbäume sagten: Was geht uns das an? Das Streichholz will ja nur die Pinien anzünden und die sind wirklich hochnäsig. Der älteste Olivenbaum mit dem knorrigen Gesicht sagte: Das Streichholz ist gemein. Und er rief den Pinien zu: Holt den Wind, Holt die Wolken, lasst sie regnen und dieses gemeine Biest zerstören. Die Pinienbäume lachten höhnisch. Was kann schon ein Streichholz anrichten, der erbärmliche Sohn einer dämlichen Pappe? Einige Pinien aber dachten, wenn es brennt, brennen die kleinen hässlichen Olivenbäume ab. Dann holen wir die Wolken und löschen das Feuer. Dann verteilen wir unsere Kerne in die entstandene Lichtung und wir, die aufrechten Pinien, sind unter uns. Der alte Olivenbaum reckte seine Zweige gen Himmel und versuchte, den Wind und die Wolken herbeizurufen. Aber seine Arme waren kurz und starr und er konnte weder Wind noch Wolken erreichen. Als die Sonne schien, rollte sich das Streichholz unter eine Glasscherbe, die in der Nähe lag. Nach einer Weile loderte eine kleine Flamme auf. Das Feuer wurde größer und es fraß die Oliven- und Pinienbäume. Die Pinien schrien nach dem Wind und nach den Wolken, aber das knisternde Lachen des Feuers war lauter und es regnete und stürmte nicht. Der Wald brannte nieder. Seither hören alle Pinien der Welt die Berichte der Olivenbäume über alles, was auf dem Boden geschieht. Und die Olivenbäume lauschen aufmerksam dem, was die Pinien von der Ferne erzählen. Tag für Tag aber springen Streichhölzer aus ihren Schachteln und lauern auf eine Möglichkeit.
Sehr schön.
Ein kleines Märchen.
Und ein bisschen politisch.
Ein bisschen vielleicht. Ja, vielleicht. Aber das muss jeder selber wissen, was er daraus hört oder nicht hört. Das ist das Schöne an Fabeln. Das ist eine Fabel, wenn da Bäume dabei sind.
Ich finde, es passt gerade wahnsinnig gut in die Zeit.
Ich hatte zuerst von Herrn Brecht die Geschichten von Herrn K. in der Hand, aber...
Nein, sehr schön. Weil ich kenne von ihm nichts tatsächlich, ist das Erste, was ich von ihm höre. Sehr schön.
Kann ich sehr empfehlen.
Cool. Wir haben noch eine Mate vor uns, das machen wir jetzt einfach so.
Die machen wir einfach so.
Wir stoßen noch einmal an und ich danke dir, dass du da warst.
Cheers.
Das war sehr schön.
Gleichfalls.
Das war Elmar Bürger und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes.
Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und
bis zum nächsten Mal
bei Hörgestalten. Hörgestalten.